Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 378, heute mit Markus.
Hello again.
Und Felix.
Hallo.
Und meiner einer. Und ich bin heute mal der Ingo und nicht der Markus, der mich ja in den letzten Sendungen immer vertreten durfte, weil ich irgendwie, keine Ahnung, entweder krank oder in der Weltgeschichte rumgegeistert bin. Aber hat alles super geklappt. Und ja, jetzt bin ich wieder da und wir können uns zumindest irgendwann auch mal kurz drüber unterhalten, wo ich die letzten Wochen über war. Aber haben wir irgendwelches Blast from the Past? Oder vielleicht fangen wir ja auch erstmal an, wie es euch geht. Seid ihr gut in den Frühling gestartet?
Ja, der Frühling, also noch ist er nicht richtig.
Der Frühling ist ja nicht gut gestartet, ne?
Genau.
Also, ich weiß nicht, hier scheint die Sonne und das schönes Wetter und
war es bei euch nicht kalt? Also hier war
ja, es ist zu kalt.
Nein, es ist eigentlich dieser Jahreszeit angemessen, aber es fühlt sich zu kalt an. Man will jetzt endlich mehr.
Aha, okay. Na gut, wenn ihr so seid. Ich fand's okay draußen. Aber ja, naja. Wobei, also ich war ja vorletzte Woche, naja, jedenfalls noch nicht so lange her, in Oslo und da lag noch Schnee. Also von dem her könnt ihr euch glücklich schätzen, dass es jetzt schon hier so warm ist.
Gut. Aber das ist halt auch weiter im Norden, da rechnet man vielleicht auch damit.
Dass da noch, ja. Ja, naja, und hier fängt schon alles an zu blühen.
Ja, aber also wenn ich hier in die Berge schaue, dann ist da auch überall noch Schnee.
Oh, ich war gestern, nee, was haben wir heute? Wir haben heute Donnerstag. Vor einer guten Woche war ich tatsächlich in Anführungsstrichen eingeschneit mit Stromausfall. Ah. Das eingeschneit ist mit Stromausfall. Das eingeschneit ist mit Anführungsstrichen. Aber wir hatten tatsächlich ein paar Stunden Stromausfall in den Schweizer Bergen. Wir waren im Codecamp und da hat der Schnee offensichtlich irgendwas gemacht. Wir haben aber nicht wirklich im Detail dann erfahren, was eigentlich. Und deswegen war da, wo wir waren, für ein paar Stunden kein Strom da. Und viel, also mit Strom kriegt man ja mit den Akkus vom Laptop und allem ganz gut überbrückt. Aber die Mobilfunkantennen, deren Aggregate, die haben ja so ein paar Akkus, um ein bisschen was zwischenzupuffern, die waren halt nach einer Stunde auch leer. Und dann war auch Netz weg. Und dann, ja.
Und da kann man ja heutzutage nicht mehr coden ohne KI, weil geht ja nicht mehr.
Ja, man kann schon noch eine Menge machen. Aber du hast recht, mit den Online-Modellen war dann einfach, da war Sense.
Ja, aber es ist doch mal ganz nett, wenn man gezwungen ist, sozusagen wieder auf seine Skills sich zu verlassen.
Ja, gut, das ist auch eine Übung, das ist richtig.
Und hatte nicht einer noch große Akku-Packs mit? Also ich meine, mittlerweile schleppen die Leute doch irgendwie gefühlt immer noch mal so ein Riesen-Batterie-Dings mit Solarpaneele und so.
Ja, ach so, das hatten wir nicht dabei, aber wir liefen auch nicht wirklich in lokale Stromprobleme rein, sondern vielmehr, dass das Netz weg war. Das war schon sehr ungewohnt. Aber da wurden die Diskussionen ein bisschen intensiver und irgendwann ging es dann auch wieder. Das ist schon gut. Das okay. Ist ja auch durch den Austausch da. Ja.
Okay, ihr musstet euch ja nicht gegenseitig aufessen oder so. So brutal war es.
Nein, wir haben natürlich auch direkt darüber philosophiert, ob das jetzt der Beginn eines Horrorfilms ist oder.
Ja, klar. Natürlich. Ja.
Genau, aber ansonsten rundum erfolgreich und sehr gut gehackt zu haben, ja.
Sehr schön. Macht er das öfter? Ist das irgendwie was?
Ja. Das machen wir mit Karakun zweimal im Jahr. Genau, und da gehen wir dann mittwochs bis samstags in eine Location, also mindestens einmal davon in der Regel in den Schweizer Bergen. Und überlegen uns eben vorher Themen. Die Regel ist, dass keiner alleine arbeitet, also immer mindestens Zweierteams. Und dann ziemlich frei dem Interesse nach und geht halt vor allem darum, was Neues zu lernen, über den Tellerrand zu blicken, was auszuprobieren, wo man im Projektalltag nicht zukommt, was auszuprobieren, wo man das Gefühl hat, das wird in Zukunft wichtig. Und wir haben natürlich viel im Kontext AI Agents gemacht. Wir haben aber auch Architekturthemen recht ausführlich diskutiert. Self-Contained Systems, Micro-Frontends. Weil auch wenn die Agents jetzt viel coden, man muss es eben im Blick haben und unter Kontrolle haben, was da gecodet wird. Und, und auch die richtigen Vorgaben machen für den richtigen Zweck. Ja. Genau, und ganz viel auch diskutiert über Migrationspfade für Software. Genau. Ja, das sehr ist schön. Es ist auch super, um Teambuilding, wenn man da vier Tage zusammen in Ruhe an einem Thema arbeiten kann und auch ein bisschen tiefer eintauchen kann, als das
und nicht durch den Alltag gestört wird.
Ja,
ne?
Ja.
Dass man auch mal sagen kann. Von dem her war es ja ganz gut, dass ihr mal offline wart.
Genau, absolut.
Ja, nimmt sich doch irgendeiner ein Ticket oder schreibt doch irgendeine Mail, die er nicht schreiben soll oder so.
Das kommt dann immer dazwischen, genau. Man ist ja doch überall mit Leib und Seele dabei und dann fällt es manchmal schwer, das bis Montag liegen zu lassen.
Sehr schön. Ja, vielleicht auch für andere interessant. Oder vielleicht machen das auch andere Firmen. Wir machen sowas nicht. Wir machen zwar ab und zu mal so eine Klausur, wo sich die einzelnen Teams dann gegen sich erzählen, was sie gemacht haben oder was sie vorhaben. Aber sind nicht wirklich Hack-Sessions, sondern ja eher so Status-Updates. Und das ist bis zu einem bestimmten Punkt okay, aber manchmal ist es dann auch langweilig, weil so tief ist man dann bei dem anderen Team doch nicht drin.
Ja.
Und dann kommt es schnell in eine Region, wo ich denke, ja, könnte man, wenn man das jetzt irgendwie sehr schön eindampft, dann ist es spannend, aber so ist es dann doch zu viel. Aber naja, gut. Gut, Blast from the Past waren wir. Und ihr hattet das, glaube ich, letztes Mal, die Chatkontrolle.
Ja. Ah ja, warte ganz kurz, bevor du einsteigst. Ich muss mich entschuldigen bei den Leuten, die zur vorletzten Sendung kommentiert hatten. Ich habe letztes Mal in der Sendung gesagt, es gab gar keine Kommentare. Und das wurde dann korrigiert. Irgendwer meinte, es gab doch Kommentare. Und jetzt ist das für mich, jetzt gucke ich hier wieder drauf und sehe wieder keine Kommentare. Irgendwie sind es Schrödingers Kommentare. Nein, ich habe falsch geguckt. Es gab zur vorletzten Sendung Kommentare. Ich hatte aber bei der eine Sendung davor geguckt in der Schnelle und deswegen die Kommentare nicht gesehen. Vielen Dank für eure Kommentare. Ich wollte sie nicht übergeben. Das nur kurz als Rückmeldung dazu.
Okay, du hast sie gefunden.
Ich habe sie gefunden, genau. Und es sind, es gab auch noch einmal einen Hinweis auf Quant als Drop-in-Replacement für Google als Suchmaschine. Das ist ein ganz interessanter Hinweis, wenn man den Suchmaschinen-Space ein bisschen im Auge halten möchte. Da hatten wir in der Sendung davor darüber geredet. Und über alte 3D-Drucker auch. Ja, genau. Keep them coming. Vielen Dank für die Kommentare. Das ist immer schön, Feedback zu bekommen.
Genau, normalerweise kriegen wir auch eine Mail und reagieren dann drauf, aber manchmal rutscht es uns dann doch durch. Aber ansonsten sind wir auch da tatsächlich aktiv in unserem Kommentarfeld und hinterlassen dann auch unsere Anmerkungen dazu. Genau, kommen wir zur Chatkontrolle, die ich ja gesagt habe, ja, die ist dann jetzt erstmal weg und kommt dann wahrscheinlich in einem Jahr wieder oder zwei oder drei.
Fünf war die Prediction.
Fünf, okay. Turns out, sie kamen schon nach ein paar Wochen wieder. Es ist, wäre es nicht so traurig, wäre es lustig. Aber keine Ahnung, die konservative Fraktion findet es irgendwie lustig, Leute mehrfach abstimmen zu lassen. Weil vielleicht haben sie sich ja beim ersten Mal irgendwie verwählt oder so. Genau. Und ja. Das Europaparlament musste nochmal darüber abstimmen.
Und dann wirklich Nein sagen. Wir haben das auch so gemeint.
Ja. Genau. Also ich habe mich dann auch genötigt gesehen, doch nochmal ein paar E-Mails rauszuschicken an ein paar Vertreter. War etwas leicht nervös und gedacht, oh Gott, das machen die doch nur, um jetzt das dann im zweiten Durchgang dann doch irgendwie durchzuwinken. Aber es ist auch im zweiten Durchgang gescheitert.
Mhm. Und damit sind jetzt diese Übergangsregelungen, laufen jetzt gerade aus, ne? Sind schon ausgelaufen, laufen jetzt gerade aus? Okay. Also sind, glaube ich, jetzt irgendwie, jetzt darf wieder mal keiner mehr in deine private Kommunikation reingucken. Das war ja irgendwie so ein bisschen diese leichten Regeln, die sie ja bisher jetzt hatten. Und nun ist erstmal vorbei. Bis sie dann, wer weiß, sich überlegen, wie sie diese Chat-Kontrolle dann richtig aufrollen. Also ich wäre fast dafür, oder nein, also ich denke, dass es nicht erst in 5 Jahren kommt, sondern dass wir uns da spätestens in 2 Jahren, vielleicht sogar in 1,5 wieder drüber unterhalten werden.
Felix ist leider nicht hier, der das jetzt in den Kalender eintragen könnte.
Ja.
Aber es gibt jetzt einen Prediction-Kalender und dann wird er dich dann fragen,
ja,
was das war.
Genau. Ja, genau. Also jede neue Ratsregierung versucht ja da dann doch nochmal das wieder aufs Tableau zu heben. Also wahrscheinlich werden wir das dann beim nächsten oder übernächsten Mal auch wieder haben. Aber gucken wir mal. Chat-Kontrolle, Blast from the Past. So schnell habt ihr nicht gedacht, dass das wiederkommt. Kommen wir zum Toten der Woche. Was ist denn gestorben?
TypeScript in TypeScript.
Hä?
Da hatten wir mal drüber gesprochen. Die haben das jetzt in Go umgeschrieben oder nach Go portiert. Und ab TypeScript 7 wird dann dieses Go-Dingsy das Standard, der Standard unter
Compiler.
Der Go ist.
Okay. Weil dann schneller oder wie? Besser, höher, weiter.
Besser. Ja. Ich glaube, wir hatten sich, ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr so präsent, was ihre Gründe waren, das nicht in JavaScript zu machen. Aber ja, ich gehe mal davon aus, dass es so ein bisschen die klassischen Performance-Sicherheit Gründe sind, warum sie da auf Go gehen. Genau.
Okay.
Das wird passieren. Und jetzt ist TypeScript 6 aktuell noch. Das ist gerade rausgekommen.
Was? 6 ist rausgekommen? 6
ist rausgekommen.
Also,
6 ist rausgekommen, ab 7 wird es dann Go. Also es ist jetzt noch so diese Transitioning-Version, I guess.
Aha. Okay.
Dann, was auch tot ist, sind Tweets.
Unsere Tweets, meinst du?
Ja, ja, unsere Tweets. Weil es gibt einen HTTP-Statuscode, der 402 ist, und das Payment Required, was ich nicht wusste, dass das gibt. Habe ich wieder was gelernt. Ich habe ja dieses Script, wenn wir einen Stream starten, dann wird ein Tweet und ein Toot gemacht, der halt sagt, hey, Pre-Show läuft für Sendung XY, kommt auch in IRC. Und dieses Script ist halt jetzt heute gefailt und sagt halt, Statuscode 402 Payment Required, weil unser Account keine Credits hat. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört und denkt, ich habe das immer auf Twitter geschaut, wenn wir live sind, dann wäre jetzt jetzt Zeit, uns auf Mastodon zu folgen. Was ist es? binärgewitter@jit.social oder so?
JIT.social at binärgewitter, ja.
Genau. Diese Tweets werden immer noch kommen. Ich sehe mich da nicht, dieses Tweets-Dingsy zu fixen. Das heißt, es ist tot.
Ja. Also.
Legitim. Ja.
Genau.
Ich glaube nicht, dass wir da Geld einwerfen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn.
Nein.
Nee, der Elon hat genug Geld und das braucht er nicht, glaube ich.
Der Elon soll mal Geld einwerfen. Soll mal.
Für uns.
Ja, soll für uns mal. Ich schreibe dem mal. Schreib dem mal eine E-Mail.
Ja, ich soll muss mich erstmal in unserem Chat irgendwie wieder identifizieren, dass ich schreiben darf.
Das ist dieses Login. Da hatte ich heute wohl auch schon.
Ich weiß doch mein Passwort immer nicht, Leute.
Ich auch nicht. Ich wusste nicht mal, wo im Passwort-Safe ich das finde.
Ich habe mir das bestimmt nicht aufgeschrieben.
Ja, ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich genau wusste, ich werde das keine Ahnung, das weg. Vielleicht sollen wir das wieder, man könnte es wieder mal.
Ja, wir hatten das ja eingeschaltet, weil wir eine Zeit lang zu viel Spam gekriegt haben.
Ja.
Ja, könnte man vielleicht wieder ausschalten. Aber wenn ihr zurzeit mit im Chat seid, könnt ihr gerne schreiben. Ah, die ersten machen das auch schon. Und dann, ja, ich versuche mal, mich während der Sendung irgendwann zu dann identifizieren und hoffe, dass ich dann auch mit texten kann wieder.
Ja.
Kommen wir zur nächsten Kategorie. Oder gab es jetzt zu unseren Tweets noch was zu sagen? Nee, ne? Also glaub irgendwie. Nicht, nee. Ich komme auch, also eine Zeit lang konnte man ja Twitter auch quasi noch so benutzen, oder? Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie auf X komme, Binärgewitter und sowas gehe, dann steht da immer, man, der postet nichts oder hat nichts gepostet. Ja,
du
oder
musst irgendwie dich einloggen oder so, dass du überhaupt irgendwas siehst.
Ja, ne? Aber sonst, das war früher nicht so, oder?
Nee, nee. Das ist
genau, da steht irgendwie, hat nichts gepostet. Ja, war.
Dann genau. Ist das wohl so.
Hm. Ja, schade das. Okay. Kommen wir zum Untoten der Woche.
Genau.
Was ist Untot?
Willst du anfangen? Zuerst? Nee, Markus zuerst. Markus soll zuerst.
Nee, ich wollte betonen, dass Ingos Reisen sich gelohnt haben, weil er ein Nextcloud-Modul aus dem Reich der Toten zurückgebracht hat.
Ja, also, naja, gut, ich war, ups, genau, wollte das auch gerade in die Regie schieben. Genau, ich war auf einer Konferenz, wo eben auch viele Leute von Nextcloud waren und da habe ich das nochmal angebracht und gesagt, ey, es wäre doch irgendwie ganz cool und es gibt ja auch Leute in, also das ist dieses Users External, dass man sich gegen IMAP und ich glaube, FTP, Samba, SSH, gegen alles Mögliche authentifizieren kann. Wir benutzen, also Markus und ich benutzen das, um gegen unseren IMAP-Server zu gehen, also gegen den Mail-Server zu gehen. Und das war einfach immer eine nette Variante. Musste man keine lokalen Accounts pflegen und musste eben auch keinen LDAP-Server haben oder sonstige Geschichten. Das war immer ganz witzig. Dieses Modul war seit viereinhalb Jahren nicht mehr gepflegt, gab keine neuen Releases, aber es gab eben mehrere Leute, die Pull-Requests gestartet haben, die gesagt haben, sie hätten Interesse, das zu übernehmen, aber der Original-Maintainer meldet sich irgendwie nicht mehr. Jetzt ist es zwar ein Community-Ding, aber es ist halt unterhalb von Nextcloud angesiedelt in ihrem GitHub-Repo und deswegen hatte ich die Leute mal angesprochen und gesagt, also wenn der Original-Maintainer sich nicht mehr meldet, dann müsste er irgendwie dem, weiß ich nicht, die Sachen wegnehmen und es irgendjemand anders übergeben oder wie auch immer ihr das machen wollt, aber jetzt haben sich wohl, ich glaube, ist mindestens einer von denen ist, glaube ich, bei Nextcloud sogar angestellt, wenn ich das richtig sehe. Also wie auch immer, es hat sich jetzt doch dann jemand gefunden, der jetzt mal so ein paar Merge-Requests oder Pull-Requests reingenommen hat und es gibt jetzt ein Beta-Release und dann hoffentlich bald ein richtiges Release, dass man das dann auf den letzten Nextcloud-Versionen eben wieder benutzen kann, also gerade mit 31 und 32 und eben auch 33 kamen eben mehrere Sachen rein, die das kaputt gemacht haben und man konnte Users Externals nicht mehr benutzen. Aus dem Grund, weswegen ich ein paar Nextcloud-Versionen hinterherhing. Und das ist doch jetzt schön, dass es wieder läuft. Wieder, hoffentlich längerfristig dann betreut wird von Leuten.
Das sind auf jeden Fall sehr gute Aussichten. Ja.
Genau. Markus, kannst du dir also reintun? Also ich hatte das ja dann tatsächlich mir genommen und mir die Pull-Requests angeguckt und jemand, der es geforkt hatte und eben diese Sachen reingenommen hat, dieses Modul habe ich bei mir entpackt und benutze das jetzt gerade. Das funktioniert auch, aber noch schöner ist natürlich, wenn es wieder eine offizielle Version jetzt endlich gibt. Und also da ist letzte Woche einiges passiert an dem Modul oder an dem Plugin. Und ja. Hoffen mal, das kommt bald.
Cool. Ich bin sehr happy, wenn das kommt. Das ist super. Das
genau.
macht Dinge.
Dann kannst einfach. Du auch endlich mal wieder richtig durchupdaten.
Ja, genau. Auf dem top aktuellen Stand. Es gibt anscheinend die Konstellation, dass, ich weiß nicht, wenn man die Android-App benutzt und nicht die neueste Nextcloud-Version, dann warnt dich die App und das führt immer zu komischen Nachfragen.
Echt?
Ja.
Okay. Naja. Na, ich habe es geschafft tatsächlich. Gut, wir haben auf Arbeit ein paar Sachen in die Nextcloud-Datenbank geschrieben, die der Nextcloud Talk Client auf Android irgendwie nicht lustig fand und deswegen immer abgestürzt ist. Alle anderen Clients haben funktioniert, aber der Nextcloud Talk Android Client hat gedacht, ne, dieses gefällt mir nicht. Ich stürze da mal ab.
Das ist natürlich doof.
Ja, ich meine, ja, okay. Wenn man natürlich irgendwelche Sachen in eine Datenbank schreibt, die da eigentlich nicht hingehören oder die Nextcloud nicht so vorsieht, okay. Aber dass es alle Clients schlucken, bloß der Android-Client nicht, hat mich schon ein bisschen... Und den hatte halt, dummerweise haben wir den nicht genug getestet gehabt. ja, Desktop-Client, ja, aber irgendwie den mobilen Client, naja. Jedenfalls sind die Leute dann in den Talk-Client, in den Talk-Raum gegangen und dann ist der Client erstmal abgestürzt. Doof, das. Nun gut. Deswegen muss man halt dann mal ein paar Bug-Reports aufmachen und so.
Jo.
Gut. Dann haben wir aber noch was. Also wir haben nicht nur User External, da sind wir total froh, dass das auch nach über vier Jahren wieder aus der Versenkung kommt. Wieder lebendig ist.
Das ist der umgekehrte Fall, das GitHub. Da haben Leute halt so einfach sich mal die Statuspage von GitHub angeschaut und wie sehr sie, was für eine Uptime sie haben und sie strugglen so ein bisschen. Sie sind in der combineden Uptime in den letzten 90 Tagen sind sie aktuell wohl unter
90%.
Unter 90%. Also sie haben nicht mal eine neuen Uptime. Das beinhaltet halt Git Operations, Webhooks, API Requests, Issues, Pull Requests, Actions, Packages, Pages, Codespaces und Copilot. Und da ist überall die Uptime ist echt tief. Das ist echt verrückt, wie man, also.
Krass.
Ja.
Merke ich so gar nicht, aber gut, ich verwende tatsächlich auch mehr unser internes GitLab, als ich
das GitHub warum verwende, du das nicht Zeit. Merkst.
Ja.
Wenn man es nicht benutzt, dann merkt man auch nicht, wenn es shit ist und für die zweimal, wo du dann was klonst, das ist halt, ja.
Ja, naja, nee, also ich mache doch tatsächlich einige Bug-Reports und Feature-Requests und so auf, da habe ich es jetzt tatsächlich auch nicht gemerkt, aber ja, das ist natürlich echt der shitty Uptime.
Ja, also ich benutze halt doch so medium viel und ich habe schon auch das Gefühl, es ist schlechter geworden. Ich hätte es nicht gedacht, dass es in Zahlen wirklich dann so viel schlechter geworden ist, aber es fühlt sich schon schlechter an. Und es ist schon crazy. Mal schauen, ob sie das irgendwie hinbekommen oder nicht. Und sonst, ja. Ich meine, GitLab ist da, es gibt dieses Grootberg.
Genau. Forgio.
Mit Forgio.
Oder wie auch immer man es ausspricht. Ne, aber doch, glaube. Oder? Nee, irgendjemand hat uns doch, warte mal, irgendjemand hatte uns doch in den Dings reingeschrieben, wie man es ausspricht.
Da hat jemand was kommentiert, genau, Forgio.
Ja, also so würde ich es aussprechen, aber ich weiß es nicht.
Ich finde es auch sympathisch. Als ich das gelesen hatte, hatte ich gedacht, ja, nachvollziehbar, aber ich fand das, wie wir es gemacht hatten, jetzt auch nicht so schlecht.
Ja, das steht bei mir auf der To-Do-Liste, das auch nochmal aufzusetzen. GitLab auch komisch wird. Also ich meine, GitHub ist ja schon seit einer Weile komisch, weil es zu Microsoft gehört.
Der Vorteil an GitLab ist halt, dass du es on-premise hast, in der Regel. Ja. Also klar gibt es die .com-Variante und du kannst auch einfach da was buchen, aber es gibt viel, viel, viel mehr On-Premise-Installationen. Und dadurch ist dieses so komisch werden nicht ganz so straightforward wie bei GitHub. Bei GitHub war das eigentlich abzusehen. Also man hat sich ja gefragt, warum buttert Microsoft da jetzt so rein, als man die ganze LLM-Geschichte noch nicht auf dem Radar hatte. Und es ergibt jetzt alles Sinn, auf jeden Fall, aus Microsoft-Perspektive. Und mit GitLab, mit dass man es lokal privat halten kann, das ist ein viel besserer State. Es ist natürlich eine amerikanische Firma, das stimmt. Und wie viel sie jetzt Open-Source-Engagement haben oder nicht, das hängt immer davon ab, was der eigene Idealismus da so sagt, wie viel sie haben sollten. Aber immerhin ist es Open Source und sie halten daran fest und treiben das voran. Insofern ist man mit GitLab aus meiner Perspektive auf jeden Fall schon mal besser aufgestellt als mit GitHub. Zumal GitLab ja auch einiges in dem Tooling tut, was in Europa wichtig wird vor dem Kontext CIA und anderer Regulatorik. Dass man eben S-Bombs liefern muss, dass man Security Scanning machen muss als Softwareanbieter, Hersteller. Und deswegen ist das ein ganz rundes Paket, was sie anbieten. Hat natürlich seinen Preis, keine Frage. Und Forgio könnte sehr, sehr interessant werden. Da noch ein, und mehr Spieler im Markt helfen ja immer. Also das ist einfach, damit es nicht zu Stillstand kommt und Innovation hoch bleibt. Ja. Da sind mehrere Player wichtig. Und deswegen lass uns Forgio pushen. Und wenn wir gerade bei Forgio sind, dann ziehen wir diese eine News vielleicht gerade vor. Oder? Das passt doch gerade, weil wer jetzt auch auf Forgio setzt, ist Fedora.
Ja, das ist crazy. Das ist crazy.
Okay.
Aber
genau. Nice. Und die haben einfach mal gesagt, hier, wir haben jetzt eine Forgio-Instanz und das ist unser neues Zuhause. Chill GitHub. Wir machen jetzt Source. Das ist cool. Also weil das vor allem auch eine wirklich große Referenz für Forgio ist. Also Codeberg, ja, haben wir schon oft drüber gesprochen. Codeberg war meiner Meinung nach das einzige große. Dann haben Leute das selbst gehostet. Super. Und dass jetzt aber Fedora sagt, wir machen alles auf Forgio und hosten das. Und das ist super. Das ist, bringt das Projekt, denke ich, auch voran mit dem Feedback, was da kommt. Und wenn die ihre Pipelines anfangen, darauf zu bauen und so weiter, da kommt viel an Know-how zusammen, was sehr, sehr wichtig ist, damit das vorangeht.
Genau, also so für kleine Instanzen ist sicher super cool. Ich habe keine Ahnung, wie das skaliert, weil eben außer Codeberg gibt es da noch nicht so viel und jetzt dann halt Fedora. Mal schauen. Aber es scheint ja irgendwie auch zu skalieren. Aber für lokal aktuell würde ich mir, glaube ich, zu Hause würde ich mir nie ein GitLab aufsetzen, weil es einfach so komplex, so viel Zeug ist. Und Forgio ja immer noch dieses eine Go-Binary, was du doppelklickst und los geht's.
Ja, kommt immer drauf an, was du brauchst, ne? Und ich meine, wir haben ja jetzt, oder ich habe ja auch noch bei mir hier ein GitLab, aber das ist, es ist relativ einfach aufgesetzt mittlerweile, also.
Ja, aber das ist im Container, oder? Das ist nicht selber aufgesetzt.
Nee, ich nehme das Debian-Paket dafür.
Verrückt. Okay. Ja.
Genau. Aber ja, nee, also das ist bei Fedora natürlich total cool. Ich denke auch, da wird es dann einige Erweiterungen, einige Weiterentwicklungen dadurch bei Forgio geben. Von dem her, das ist, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Und ich wollte noch zu der GitHub-Geschichte sagen oder sagen, ne, es sollte eben jeder irgendwie einen Plan, also jedes größere Projekt, jede größere Firma sollte irgendwie einen Exit-Plan haben, falls Microsoft abdreht. Also in nicht GitHub vielleicht nicht direkt abdreht, sondern eher abdreht im Sinne von verrückt wird und irgendwelche komischen Dinge macht. Also ich würde jedem Projekt empfehlen, einen Exit-Plan zu haben, den man schnell umsetzen kann und dann, weiß ich nicht, auf eine lokale GitLab oder eine lokale Forgio-Instanz zu wechseln zu können. Also das sollte man schon haben in der Hinterhand. Das ist vielleicht noch mein Gedankengang dazu. Joa, okay. Coole Geschichte, dann packen wir das mal hier noch an die richtige Stelle und kommen zu AI der Woche. Hat jemand? Was ist wieder los in der Welt?
Oh ja, das ist die große News.
AI-News.
Ja.
Ach, können wir nicht liegen lassen.
Ja, die könnte man nicht liegen lassen. Ja, okay.
Nice. Und zwar stellt sich raus, die Leute, die sagen, hier, ja, ich werde die Welt übernehmen in 3-4 Wochen. Anthropic. Die machen ja dieses Claude Code und da ist wohl super viele Files, wurden geleakt.
An sich kein Problem, passiert.
Es ist schon mal nicht so gut, aber ja, kann ja mal passieren. Genau. Stellt sich raus, was die machen, ist, wie soll ich das sagen? Ihr Source Code ist halt auch eher Vibe Coding als Qualitätscode. Und das sind die Leute, die dann halt erzählen, so, ja, dieses AI-Zeug, also ein Beispiel. Um herauszufinden, ob ein Request halt eher positiv oder eher negativ konnotiert ist, könnte man jetzt diesen Text nehmen und durch so ein Sentiment Analysis AI-Dingsy das tun. Oder man könnte halt so ein Regex machen und sagen, ja, wenn da Fuck oder Shit drin steht, dann ist es vermutlich negativ. Das ist so die Qualität von Code, wo man so gesehen hat. Und was natürlich auch super funny ist, dass sieht halt so aus, dass sehr viel Code ist halt AI generated vermutlich. Und das Problem ist, da haben sie eigentlich kein Copyright drauf. Das heißt, du kannst es eigentlich auch einfach weiter verbreiten. Sie versuchen jetzt aber natürlich trotzdem, das über DMCA Takedowns und so wegzuklagen. Und Leute haben natürlich auch sehr schlau, die sind zu Claude Code gegangen und haben gesagt, ja, schreib mir dieses TypeScript-Zeug doch jetzt einfach mal in Python oder so. Um zu sagen, ja, das ist aber nicht mehr der Code, den ihr geschrieben habt, sondern das ist ja jetzt ganz neuer, fresh ausgedachter Code von der AI. Und da sagen sie natürlich, Copyright und unser Code, ihr könnt nicht einfach unseren Code replizieren und so, das ist ja kriminell, aber wenn sie dann irgendwie GPL-Projekte und so einfach in ihre AI reinmachen, dann ist es okay.
Ja.
Und das ist schon einfach ein bisschen.
Das ist eine sehr, sehr, sehr harte Diskussion. Also die ist nicht einfach, weil der erste Take, dass sie kein Copyright darauf haben, also das ist natürlich schwierig auszumachen. Und
also ich glaube, in der USA ist das ziemlich klar geregelt, dass ein Gericht entschieden hat, halt, du kannst AI-Code nicht Copyright protecten. Punkt.
Aber ja, gut, das.
Also du musst dann irgendwie das,
wenn
beweisen.
Wenn die amerikanisches halt Gericht sagt, okay, ich wäre mal wirklich gespannt, ob es da schon hier bei uns ein Urteil zu gibt.
Ja, ich glaube, in Europa ist das unklar, ja. Das
die schöpferische Leistung passiert ja immer noch in Kombination mit einem Menschen. Also klar machen die, also wenn man die schöpferische Leistung ist letztendlich der Prompt, der vorne weggeht. Es ist sowieso schon immer schwierig gewesen, so einzelne Codezeilen zu schützen, sondern es geht ja letztendlich um das Gesamtkompositum. Tja, schwierig.
Ja, also, ja kann sein. Finde ich das gerade. Ja, ich glaube, in den USA ist es aktuell, ja, relativ klar, dass du es aktuell nicht Copyright protecten kannst. Aber ich finde es jetzt gerade nicht. Aber das war so mein letzter Stand. In Europa bin ich mir nicht so sicher. Und ich meine, das Problem ist halt so ein bisschen, du hast, also die Modelle sind mittlerweile ja irgendwie super overfitted. Also es gibt, glaube ich, dieses Beispiel, wo sie Harry Potter Bücher reproduziert haben aus den Modellen und die halt das Buch mit irgendwie 95% Genauigkeit reproduzieren können. Und dann ist natürlich schon so ein bisschen so, ja, also hast du dann das Copyright dann an Harry Potter? Weil du hast gepromptet und du hast...
Nein, nein, das ist schon richtig. Auch mit den Beispielen für Code, wo du 1:1 Beispiele aus Lehrbüchern oder 1:1 Beispiele aus GPL-Code-Projekten bekommst, das sind Code-Kopien, weil es einfach nicht genügend Beispiele gab, dass man da irgendwie aus einer Masse an leicht unterschiedlichen Dingen dann wieder was generieren kann, sondern da wird die Kopie wiedergegeben. Und das ist natürlich ein Problem.
Ja.
Gar keine Frage. Und genauso auch mit den Büchern, wenn dann auf einmal ein Absatz aus Harry Potter wiedergegeben wird, weil der gerade exakt auf die Fragestellung passt und das LM sich denkt, warum soll ich da jetzt statistisch noch was zusammengenerieren? Das ist die Antwort. Ja, wir haben halt da noch keine Antwort drauf. Ja. Das ist, ja. Und aber bei, ich habe halt bei vielem Code, wenn, dann muss man das ausklammern. Ob man jetzt den Aufwand treibt, jeden Code zu scannen, so ein Plagiat-Scanning zu machen, das ist ein Höllenaufwand. Du brauchst auch irrsinnige Datenbanken dafür, um da irgendwie rauszukommen. Aber sonst bei Code, es ist ja immer noch, es geht um den Prozess, eine Lösung zu bauen. Und da ist ja meistens immer ein Ingenieur an irgendeiner Weise dran beteiligt. Und das LLM ist in dem Sinne nur eine bessere Codevervollständigung. Und deswegen wäre ich immer noch der Meinung, die Lösung ist nicht patentierbar, aber die Lösung hat ein Urheberrecht.
Ja. Ja, also, ja. Es ist alles nicht so. Ich habe das Copyright.gov AI-Ding, also da steht zumindest für die USA, aber ich habe es jetzt so auf die Schnelle nicht, was natürlich irgendwelche PDFs, die man sich jetzt im Detail durchlesen muss, was sie genau gesagt haben, wie das ist. Aber ja, also das Problem ist halt schon, ja, du musst halt irgendwie wie sicherstellen, dass das, was das AI, was die AI dir gegeben hat, nicht einfach ein Example ist oder Code ist, der irgendwie anders schon ein Copyright hat. Und dann ist alles so ein bisschen, ja, ist alles so ein bisschen fishy. Aber es ist halt einfach lustig, dass die Leute, die bei allen anderen sagen so, ja, Copyright, was weiß ich, wir nehmen uns das jetzt mal, weil wir wollen hier unser AI-Modell bauen, dann sagen so, ah nee, aber unser Code, Copyright, sehr wichtig. Da könnt ihr doch nicht einfach unser Code anschauen, das ist voll gemein. Das ist halt einfach so ein bisschen inkonsequent.
Ja, ja.
Und ja, das ist einfach, ich finde, es gibt ein bisschen Perspektive für die Leute, die das so super überhypen und sagen so, ja eben, das wird irgendwie Programming replacen und so, und es braucht keine Programmierer mehr. Und dann schaust du halt, was irgendwie rauskommt, und es ist halt so, ja, also, da hätten sie vielleicht trotzdem besser nochmal irgendwie einen Engineer 2 angestellt, dass das überhaupt nicht passiert und dass ihr Tooling halt vielleicht ein bisschen besser ist.
Ja.
So. Genau. Das passiert, war ganz lustig. Für eine Weile.
Naja, wir sind mal gespannt, was dann noch so rausfällt.
Genau. On to the next. Also es sind natürlich alle, ich meine, Google und OpenAI, die werden sich das jetzt natürlich auch angeschaut haben, zu schauen, wie Anthropic das halt so macht. Yep. Das ist natürlich auch gut für die Konkurrenz.
Gut, was haben wir noch?
Die andere AI-News ist, dass dieses, was wir auch schon ein paar Mal hatten, das ist wieder so ein Paper in die Richtung von, es sieht halt ein bisschen so aus, dass man gar nicht so viel schneller wird mit diesen Coding Assistants, weil sich die Arbeit halt einfach ja so ein bisschen verlagert. Also die Annahme ist ja, dass du machst halt irgendwie deine Spezifikation, dann ist es halt super mühsam, die irgendwie zu implementieren, und dann hast du irgendwie deine Verifikation. Und wenn du jetzt dieses manuelle Coding mit einem AI-Modell super schnell irgendwie generieren kannst, dann bist du schneller. Aber nach was es halt eher ein bisschen aussieht, ist, es geht jetzt halt viel mehr Zeit, die halt so implizit im Coding war, die halt irgendwie diese Edge-Cases herausgefunden hat, die irgendwie diese Spezifikationsdinge gemacht hat. Die musst du jetzt halt einfach vorher machen, und dann generiert dir halt das LLM irgendwas, und das heißt, dein Spezifikationsding wird halt viel größer und geht viel länger, als das vorher war. Und dein Verifikationsding, weil du den Code nicht geschrieben hast, geht halt viel länger. Und im Endeffekt bist du gar nicht so viel schneller.
Ja. Das, genau. Ich finde, das kann man nicht oft genug wiederholen, weil das, also es wird schon sehr lange von einigen Leuten gesagt, Coding was never the bottleneck. Aber das ist so wichtig, den Leuten das immer wieder bewusst zu machen, dass in dem ganzen Software-Entstehungsprozess und auch Wartungsprozess, also der ganze Software-Lifecycle, ist, besteht zu einem überraschend geringen Anteil aus Code.
Ja. Also das ist halt wirklich, glaube ich, auch so ein bisschen diese naive Vorstellung von Leuten, die halt kein Code schreiben. Die denken so, ja, okay, dein Job, was du halt den ganzen Tag auf Arbeit machst, auch wenn ich mit Leuten so rede, die halt so nicht aus der IT kommen, das halt vielfach ist die Vorstellung, dass man da dann hingeht und dann schreibt man halt irgendwie super viele Stunden, schreibt man einfach Code. Und die Realität ist ja, irgendwie super viel Zeit geht halt für ja, irgendwelche Alignments, irgendwelche Meetings, wo man halt diskutiert, ja, wie die Architektur jetzt aussehen soll und warum man da jetzt mit diesem anderen Team wie zusammenarbeiten muss und kann, und wie jetzt genau die Schnittstelle sein muss, und dann ein super kleiner Teil ist dann wirklich irgendwie, ja, ich schreibe jetzt halt irgendeine REST API oder so.
Ja, also in den, ich würde sagen schon in den 80er, 90ern war das Coding tatsächlich das Bottleneck, weil du einfach nicht genug Leute hattest, die Code geschrieben haben, und dann hattest du irgendwann genug Leute, die Code schreiben konnten. Egal ob jetzt gut oder schlecht, aber zumindest gab es genug Leute, und dann war eben diese ganzen Architektursachen und Dinge ringsrum. Jetzt geht das Code-Schreiben nochmal viel schneller, weil, ja, das macht die AI, aber das andere hast du ja trotzdem alles noch. Das erledigt die AI dir nicht. Also von dem her ist immer noch ein Bottleneck da.
Mhm.
Es ist bloß an einer anderen Stelle, als es in den 90ern
war. Ja, okay, das ist, okay, muss man abschwächen. Also wahrscheinlich recht. Es war nie das, Coding war nie das, der Bottleneck. Stimmt so wahrscheinlich nicht, aber ich sag mal zuletzt.
Ja,
also genau, eben, weil die Komplexität mit den ganzen Abstraktionen, die wir geschaffen haben, wir sind doch beeindruckend gut darin geworden, Software zu bauen. Und trotzdem war die Software nie gut. Mit einem Grund dafür, warum es jetzt diese Regulatorik gibt. Und diese ganze Abstraktion bringt eben auch eine Komplexität mit sich, die man zunehmend schwieriger überblicken kann.
Hm.
Mal gucken, ob wir es schaffen, dass die Assistenten uns dabei helfen und uns nicht noch tiefer reinreiten.
Ja, da bin ich, also, keine Ahnung. Wenn wir nochmal zurückdenken an das Claude-Example, bin ich mir nicht mehr so sicher, wenn wir schauen, wie irgendwie das auch, also das weiß ich nicht, das ist halt schwierig zu sagen, aber also es sieht schon so ein bisschen aus, als all diese großen Firmen, die, es ist halt ein bisschen schwierig, weil es ist halt so, es ist nicht klar, ob es Korrelation oder Causation ist. Aber all diese großen Firmen, die irgendwie sagen so, ja, AI, und irgendwie so viele Prozent von unserem Code wird mit AI geschrieben und so. Und wenn du die großen Produkte siehst und so, die sie machen, und dann schaust, wie viele Outages sie haben und so, und wie die Uptimes so aussehen, das ist alles so, das trendet alles so ein bisschen gegen unten. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, das hängt schon auch ein bisschen zusammen. Es wird jetzt halt einfach mehr Slop-Code geschippt in komplexen Systemen, und komplexe Systeme machen, was komplexe Systeme halt immer machen, sie gehen halt kaputt. Und ich habe das Gefühl, es passiert aktuell einfach mehr, weil halt einfach auch mehr, halt einfach mehr Shit dann shippen kannst, der halt kaputt ist. Schneller.
Ja, eben, wir haben uns selber nicht, als Branche haben wir uns selber nicht genug im Griff. Also wir müssen jetzt wirklich die harten Guardrails einziehen, die uns keinen Code shippen lassen, der nicht ordentlich getestet ist, der nicht ordentlich gereviewt ist, der, bei dem nicht wirklich sichergestellt ist, dass er das tut, was er tun soll, und nichts anderes. Und das haben wir, also das ist weiterhin eine Lernphase, in der wir drinstecken.
Ja.
Und vorher ging das sicherlich, dass wir die weggelassen haben, weil das jemand von Hand ausgeführt hat, der dann eben, weil er mit Leib und Seele beim Projekt ist und möchte, dass das läuft, der dann nochmal wirklich viel drüber nachgedacht hat. Und Menschen im Hinterkopf drüber nachdenken sind doch erstaunlich gut, wenn sie bei der Sache sind. Ja. Das,
Naja. Also irgendwie das eine Beispiel war ja dieser AI-Agent bei Amazon, der irgendwie ganz viele Orders einfach gelöscht hat. Das halt so, das kann natürlich auch mal einem Engineer passieren, aber es passiert halt nicht so oft. habe ich das Gefühl. Also es passiert mit den diesen Agents aktuell, die sind dann einfach so, ja, okay, dümpti-dümpti-dümpti, was die einfachste Lösung? Ach, ich lösche einfach mal die Production Database.
ja, es ist eine einfache Lösung.
Das ist eine Problem einfache gelöst. Lösung. Und ich sag mal so, die meisten Engineers würden das zumindest nicht mit Absicht machen. Sondern dass dann halt irgendwie, da muss dann schon ganz viel irgendwie dumm laufen, dass da irgendwie, dass man irgendwie ein Query absetzt oder so, dass dann irgendwie aus Versehen, dass man aus Versehen auf das falsche Ding connected ist und, und. Und das ist aktuell schon noch so ein bisschen so, ja, wir nehmen einfach diesen Agent und werfen ihn irgendwo drauf und dann gehen irgendwelche Dinge kaputt. Übrigens auch, einfach so Side Note, habe ich mir tatsächlich bis jetzt auch noch nicht so überlegt, aber hatten wir letzte Woche auf Arbeit so ein bisschen das Thema. Diese AI-Agents normalerweise, die sind halt bei dir auf dem Computer. Und in den meisten Fällen ist es ein bisschen so aufgesetzt, dass sie halt auf ziemlich alles Zugriff haben. Das heißt, die haben Zugriff auf eure AWS-Secrets, die haben Zugriff auf eure SSH-Keys, die haben Zugriff auf eure irgendwas Access-Tokens, die halt irgendwo bei euch auf der Festplatte rumliegen. Und das schon auch ein bisschen scary.
Völlig.
Muss man völlig sich schon scary. Auch
also ich meine, wir haben über die NPM-Lücken gesprochen, die es immer, immer wieder gibt in den letzten Monaten.
Kommen wir auch nochmal dazu.
Genau, kommen wir heute auch nochmal dazu. Und wo das Grundproblem ist, dass einfach dieses Post-Install-Execution eine solche ist und die dann auf die Suche nach Secrets gehen und die Secrets irgendwohin publishen. Und genau das ist das Problem. Kein vernünftiges Sandboxing. Und das geht überhaupt gar nicht für Agents, die auf sein Home-Verzeichnis loszulassen. Nein, das muss gesandboxed sein. Seht zu, dass ihr das einhegt, soweit es geht.
Ingo, sag doch mal die nächste Kategorie.
News?
News. Also, du sagst doch gerade NPM. Und zwar, dass ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, letzte, was gerade passiert ist, ist Axios. Was ein tolles NPM-Projekt ist, das ist so ein HTTP-Client für Node.js und die wurden gehackt. Und da sollte man wohl nachschauen, ob man da eine dieser Versionen, irgendwie 1.14.1 oder 0.30.4 installiert hat oder irgendwo als Dependency, als transitive Dependency mitbekommen hat, weil da war wieder mal genauso was drin, ausgeführt wurde und wohl Malware ist und wenn ich das richtig verstanden habe, auch genau das gemacht hat und versucht hat, möglichst viele deine Secrets abzuziehen. Und wenn jetzt denkt, haha, diese Node-Leute, das betrifft mich ja alles nicht, ich benutze dieses Python. Can I interest you in Light LLM? Wenn ihr Light LLM installiert habt und dann Python startet, dann seid ihr auch gehackt. Weil, stellt sich raus, Python hat so ein cooles Feature. Es gibt diese PTH-Files. Und PTH-File wird immer ausgeführt, wenn du den Python-Interpreter startest. Und da haben sie ihren Code reingebaut. Und das Gute ist, dass sie diesen Exploit auch gevibe-coded haben, vermutlich. Weil stellt sich raus, das hat halt, ich glaube, sich die ganze Zeit selber wieder aufgerufen und halt essentially dich geforkbombt. Das heißt, war irgendwie so ein bisschen offensichtlich, dass da irgendwas schief geht. Aber ja, wenn sie das ein bisschen schlauer gemacht hätten, dann
wenn der Profis am Werk gewesen wäre, wäre das
genau, wenn sie sich geworden. Dann ein bisschen Mühe gegeben hätten, hätten sie das vermutlich viel weiter spreaden können und viel mehr Daten klauen. Und wenn ihr da in Affected seid, wenn ihr was von diesen zwei Tools installiert habt in den Affected-Versionen, dann solltet ihr alle Keys rotieren, die auf diesen Systemen waren. Und gerade auch dran denken, auch auf CI-Systemen sind alle Tokens, ja, vermutlich geleakt. Darum auch, vielleicht ist es jetzt endlich Zeit, sich mal zu überlegen, ob man so CI-Agents, ob die beispielsweise nicht nach außen kommunizieren dürfen. Also, dass du alles für den Build halt irgendwie lokal haben musst. Und irgendwie Third-Party-Dependencies also halt nur über irgendwie einen internen Mirror oder so accessible sind und du die halt nur über das konsumierst und da dann halt auch irgendwie so zumindest so ein bisschen Security-Scanning und keine Ahnung was machen kannst.
Ja, das was muss man machen, genau. Ja. Aber das schränkt natürlich so einige kreative Use-Cases, die was man auf einem CI/CD-Agent, also den Runner, so mit Agenten laufen lassen kann, sehr ein. Es ist, ja,
das halt, also,
es ist wertvoll, darüber nachzudenken, definitiv.
Es ist halt ein Trade-off, muss man sich halt überlegen. Kann man ja auch beides haben und sagen, ja, für gewisse Workloads ist es okay, für andere nicht. Es kommt halt auch immer ein bisschen auf dein Szenario an, aber es ist schon etwas, was man sich überlegen soll. Und ich glaube, viele dieser Hacks aktuell passieren auch, weil in irgendwelchen CI-Systemen halt Dinge einfach zum Beispiel via Curl, Bash in den Agent gepiped, also in diesen CI-Agent gepiped werden. Und ja, das ist halt, ja, muss man sich halt einfach überlegen.
Das muss man sehr gut überlegen, ja. Ja.
Genau. Und also ich, keine Ahnung, wenn man sich so Projekte anschaut, ist halt schon auch einfach zum Teil crazy, was da irgendwie einfach ja, über einen Curl, über irgendeine Domain, irgendein Script gefetcht wird und dann wird es halt einfach ausgeführt und wenn du da halt irgendwas in dieser Chain kompromittierst, dann kannst du halt einfach alle Secrets und so von diesem CI-Run exfiltrieren und so ein CI-Agent hat halt normalerweise auch schon ziemlich viele Secrets mit irgendwie...
Na, hoffentlich nicht. Hoffentlich zieht ja,
du sagst
zieht
hoffentlich
immer,
nicht, aber...
Ja, zieht er immer nur das ran, was er tatsächlich für diesen Bild braucht.
Ja.
Und
genau.
Wirklich Secrets in der Regel brauchen ja nur Builds, die Deployment-Artefakte vorbereiten. Alle anderen Builds, genau, da werden Tests ausgeführt, die brauchen die Secrets gar nicht. Deswegen ja, seht zu, dass ihr da wirklich Principle of Least Privilege und Need-to-Know-Principle, dass das umgesetzt wird, auch wenn es so aufwendig ist. Es rettet einem den Hals irgendwann. Und auch mit diesem, da wird immer wieder ein Shell-Skript ausgeführt, das da muss man dann drauf achten, was man da eigentlich extra bezahlt, weil die Sachen immer wieder gleich ausgeführt werden. Das sind Installationen, muss man nicht ausführen lassen. Die müssen gecached sein, von mir aus in Docker-Images abgebildet sein. Das ist ja Runtime-Kost, die man da einsparen kann. Das ist, man hat jetzt lange genug sich gedacht, ist ja egal, aber wenn wir Richtung Nachhaltigkeit denken wollen und wir werden dazu gezwungen, dann müssen wir auch in die Richtung wieder Laufzeitoptimierungen vornehmen. Und dann eben self-contained Build, ja, aber nicht mit jedem Build dran wieder ausführen, sondern dann, wenn sich was ändert und dann baut der Agent sich bitte die Bildumgebung auf und die wird als Zwischenstand abgelegt, um für den nächsten Build wieder herangezogen zu werden.
Und dann kannst du halt auch irgendwie Security Scanning und so halt auf dieses Zeug machen und zumindest so ein bisschen, ja, Gewissheit haben, dass das
eben das kommt da oben drauf, das musst du die ganze Zeit machen und auch nicht nur einfach beim nächsten Build, sondern auch recurring, weil in manchen Projekten ist der nächste Build 3 Monate weg, je nachdem in welchem Zustand das Projekt ist. Ja, also im Zustand meine ich jetzt nicht negativ, sondern einfach wenn das ein gut abgehangenes Projekt ist, was läuft, dann wird das vielleicht in 3 Monaten erst wieder angepackt, wenn es da kein Alert gibt, der darauf hinweist, übrigens hier gab es ein CVE, ihr solltet diese oder jene Bibliothek dringend jetzt tauschen. Und sowas muss man dann erstmal aufgesetzt haben.
Okay. Weiter oder?
Ja, ich glaube schon. SSDs mit RISC-V-Controllern?
Ja, ja. Ich war überrascht, dass es sowas schon gibt. Aber genau, Samsung hat wohl angekündigt, dass seine nächsten SSDs, die ja dann mit PCI Express 5.0 und so kommen, mit RISC-V Controllern ausgestattet sind, statt mit ARM-Kernen. Ich meine, kann man vielleicht auch verstehen, für die Armkerne müssen sie wahrscheinlich Geld abdrücken, für die RISC-V eben nicht, weil es ist ja offener Befehlssatz und demzufolge, ja, ist das wahrscheinlich auch eine Kostenfrage, aber gleichzeitig soll das auch energieeffizienter arbeiten und von dem her bin ich gespannt. Also hätte ich jetzt nicht vermutet, dass das schon so in so großen Stückzahlen dann auch angewendet wird, RISC-V, aber ja, sie wollen tatsächlich auf ihren Controllern das ändern. Und noch erstaunter war ich, dass Zendesk das, was auch schon vor ein paar Jahren angefangen hat zu machen. Wusste ich auch nicht. Habe ich irgendwie, ging an mir vorbei. Ja, genau. Cool.
Mehr RISC-V. Ja. Jetzt mal schauen, ob es dann auch irgendwann richtige Computer.
Ja, genau, also Mini-Computer und sowas, wie Raspberry Pi und sowas, ja. So in der Art haben wir ja schon. Aber ja, wäre natürlich schöner, wenn es da dann noch ein bisschen mehr gibt.
Ja, das möchte ich vielleicht dann auch. Also ich meine, ARM gibt es ja auch, aber jetzt gerade so, ja, so super verbreitet ist es halt auch immer noch nicht, habe ich das Gefühl.
So. Nee, genau, aber ne, wenn wir da einen gutes, schnelles Linux drauf haben wollen, dann muss es eben genug Entwicklerplattformen dafür geben. Und die dürfen dann halt auch nicht zu teuer sein. Ja. Und ja, gerade wird alles teurer. Das ist, weiß ich nicht, wenn man dann zumindest aber keine Ahnung, wahrscheinlich die paar Cent, die dann so eine ARM-Lizenz kostet für den Chip, machen wahrscheinlich gerade den Kohl nicht fett. Das sind andere Sachen, die da gerade den Preis treiben. Aber trotzdem, ich fände es auch schöner, wenn es mehr RISC-V-Sachen geben würde. Und von dem her war das eine News, wo ich gedacht habe, oh wow, okay, was es nicht alles gibt, ja. Und klar, in großen Stückzahlen bei Samsung macht es dann halt eben doch einen Unterschied, ob sie eben nochmal Lizenzgebühren an ARM abdrücken müssen oder eben nicht.
Mhm. Ja, cool.
Genau. Und mehr Effizienz auch immer gut. Genau. Von dem her scheinen sie da schon ganz schön weit zu sein. Ja.
Bei Microsoft läuft's auch gut. Die haben ja LinkedIn irgendwann gekauft. Da haben sie gedacht, wäre voll gut. Leute, die LinkedIn haben, du weißt ja, wo die arbeiten. Und die haben sich ja dann auch authentifiziert. Das heißt, du weißt auch, wie sie heißen und so. Und dann kannst du ja bei denen auf dem Computer so schauen, was da so installiert ist und was sie so für Software benutzen.
Hä? Bitte was?
Ja, genau. Und Leute haben jetzt gefunden, hier, every time any of LinkedIn's 1 billion user visits LinkedIn.com, hidden code searches their computer for installed software, collects the result and transmits them to LinkedIn's server and to third-party companies, including an American Israeli cybersecurity firm. Und du wirst nie gefragt, das steht auch nicht in der Privacy Policy. Und das ist halt so ein bisschen extra scary, weil die wissen halt, wie du wirklich heißt und die wissen, wo du arbeitest und was dein Job ist. Und Leute, sag mal so, Leute machen natürlich auch auf Arbeit LinkedIn auf. Das heißt, du kannst halt so gute Maps machen und schauen und sagen so, welche Firma benutzt was. Und da möchte jetzt jemand dagegen klagen.
Ja, also hoffentlich. Und dann soll Microsoft nochmal richtig Geld an die EU zahlen für den Scheiß. Also wenn das jetzt wirklich, ne, es ist nur eine Quelle, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich wahr ist, müsste man sich jetzt nochmal angucken. Aber ich meine,
also die sind zumindest confident enough, um zu sagen, ja, wir verklagen. Also wir gehen jetzt vor Gericht damit.
Ja,
genau. Das heißt, ja. Ich würde mal sagen, dass wie soll ich sagen, es würde mich auch einfach null überraschen, wenn das so ist.
Ja, das stimmt leider auch. Ja.
Das ist halt leider so ein bisschen auch das Problem. Also ich würde sowohl Microsoft als auch LinkedIn das halt einfach auch zu 100% zutrauen, dass sie genau sowas bauen.
Aber vielleicht haben sie es sich ja doch in irgendwelchen Datenschutzsachen ab.
Ja,
stimmen lassen aber oder so. Also, macht's halt ja, nicht. Ist trotzdem Arschmove, klar.
Aber ich meine, ne, wenn man so ein Netzwerk verwendet, weiß man doch, dass man damit seinen Daten bezahlt. Und ja, ich meine, dass es dann noch irgendwie rumschnüffeln, was du für einen Browser hast und was du sonst noch für Software installiert hast. Ja, gut. Aber ich will es nicht rechtfertigen, ne? Um Gottes Willen. Also ist nicht okay, wenn es nicht in den Datenschutzbestimmungen von denen drinsteht. Ich meine, dann muss man sagen, ja, dann haben sie es clever gemacht, dass es bisher noch keiner rausgefunden hat. Aber auch dann fände ich es nicht richtig. Aber dann könnte man zumindest sagen, ja, haben wir ja reingeschrieben.
Nee, also das, also
trotzdem.
Nee, also das kannst du einfach nicht, das kannst du einfach nicht machen, das ist einfach. Also das ist einfach too much. Das ist also too much. Auch wenn du das ich finde nicht, dass du das in deine AGB schreiben können dürfen.
Kannst wir das durchsuchen okay. deinen Rechner.
Das ist nicht okay. Und ja, ich bin gar nicht so unglücklich, habe ich aus unterschiedlichen Gründen kein LinkedIn.
Ich habe auch kein LinkedIn.
Muss ich sagen, weil ja, das hat mich jetzt einfach wieder bestätigt in ja, also vielleicht, weil ich denke mir dann gelegentlich so, ja, vielleicht wäre es doch cool und so. Aber
also man muss halt gut überlegen, wofür wäre es cool, wofür braucht man es.
Ja.
Wir benutzen es, klar, es ist eine Marketingplattform. Es ist eine Marketing- und Sales-Plattform. Es ist eine in dem Sinne bessere, weil klar, es passiert auch viel Quatsch und blöde Kaltakquise. Aber wenn beide Seiten einverstanden ist, ist es eben auch ein sehr niedrigschwelliges Medium, um Kontakt zu halten. Ohne jetzt eine Mail zu schreiben, die direkt wieder überall untergeht. Und es hat ein Stück weit oder gerade für die Businesswelt sicherlich auch die Nachfolge für Twitter angetreten. Weil die Leute schreiben jetzt Zeug auf LinkedIn, die nicht mehr auf Twitter schreiben wollen.
Ja,
ist da hat es eine Lücke gefüllt.
Ist es besser als Twitter? Vielleicht. Ja, wenn ihr das als Twitter-Alternative, dann benutzt
ich
vielleicht
definitiv
nicht,
nicht besser als Twitter zu sein, zu den Hochzeiten, weil Twitter war offen. Ja. LinkedIn ist closed as Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe auch, ich denke, ich habe das schon mal hier auch in den Memes gebracht. Diese LinkedIn-Blogposts halte ich für eine Seuche. Bitte, schreibt doch offene Blogs. Ja, das Internet will offen sein und nicht auf LinkedIn. Aber okay. Das ist, ja, so ist nun mal der Lauf der Zeit. Und dann ist eben wieder dieses Niederschwellige, was ein riesiges Argument ist. Man kann unkompliziert Zeug veröffentlichen und man hat Metriken. Die ganzen Marketingabteilungen dieser Welt brauchen Metriken, weil sie so zumindest ein bisschen zeigen können, für was das Budget drauf geht. Ansonsten ist einfach Marketing eine völlige Blackbox. Du siehst nicht, was bringt und was nicht. Man kann sich dann was zusammenreimen, aber im Großen und Ganzen weißt du es nicht. Und LinkedIn hilft dann natürlich. Deswegen haben die Leute Twitter auch geliebt als zentralen Dienst, weil du da Metriken drauf fahren kannst. Auf Mastodon kannst du keine Metriken fahren.
Kann ich da mal was einwerfen?
Meinst du willst meinen Redeschwall unterbrechen?
Vielleicht. Also nicht deswegen, aber ich habe so ein also Metriken sind ja schön gut, aber also man könnte sich vielleicht einfach Mühe geben und guten Content machen und einfach darauf bauen, dass das halt gut genug ist und dass Leute halt auch sehen, dass es gut ist. Weil, also hast du wirklich was von diesen Metriken? Also du optimierst dann halt einfach gegen so eine Metrik, aber ob du wirklich gegen dein Ziel optimierst, weil dein Ziel ist ja nicht eine möglichst gute
richtig.
Metrik.
Ist das inhärente Problem von allen Kennziffern.
Genau.
Und darum, allen.
Ja.
Ja, ich bin da voll bei dir. Aber das hast du ja auch schon im Bereich Search Engine Optimization und jetzt im AI Engine Optimization. Hast du genau das gleiche Problem. Und der Punkt, ich bin auch bei dir, macht gutes Zeug und es wird sich auszahlen. Ja. Aber du hast immer die Diskussion, je größer die Organisation wird, dass Leute auch zeigen müssen, dass das, was ihnen an der Hand gegeben wird und Freiheiten, die gewährt werden und Budgets, die gegeben werden, dass das dem Unternehmensziel was bringt, dass es irgendwie zuträglich ist. Und dafür ziehen sie alles heran, was geht. Und dann sind Metriken, die natürlich willkommen. Und ab einem gewissen Grad haben die Leute, denen diese Metriken gezeigt werden und die, die als Kennziffer vorgelegt werden, auch wie selbst wiederum nur begrenzt Ressourcen, das zu hinterfragen. Die müssen es dann akzeptieren. Das ist ja auch gut so, dass es akzeptiert wird, weil du willst deinem Gegenüber ja auch Vertrauen entgegenbringen. Und so entsteht aber so eine Etablierung von Kennziffern, die vielleicht gar nicht notwendig wären.
Tja, schwierig. Aber ja, also ich meine, ich sehe auch, wie das halt passiert. Also wenn ihr könnt, macht euch das einfach nicht. Das ist also mein Tipp.
Ja, das stimmt. Oder was weiß ich, wenn es demnächst hier irgendwelche Klagen gibt, mitklagen zumindest. Denn schon. Ja, aber ansonsten, genau, nicht LinkedIn als Blogplattform und so missbrauchen. Das kann man auf jeden Fall schon mal machen. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Wenn man schon nicht drumherum kommt, das aus Gründen zu benutzen, dann sollte man es nicht mit so vielen Daten füttern, die man nicht auch, führt einen Unternehmensblog und macht es da und höchstens den Link irgendwie bei LinkedIn posten.
Da ist LinkedIn ja auch weil sie diskreditieren Blogbeiträge, Posts, in denen Links vorkommen. Deswegen siehst du ganz häufig Beiträge, wo drin steht, der Link zum Artikel oder der Link zur Quelle oder irgendwas findet sich im ersten Kommentar, damit der Link auf keinen Fall im Post ist. Daran kann man schon fühlen, dass das mit der Idee des Internets schon nicht mehr viel zu tun hat.
Ja, ich meine, das ist bei Instagram ja auch so. Also du kannst bei Instagram ja auch irgendwie keine Links posten. Und was weiß ich, dann steht immer, der Link ist in der Bio oder so. Es ist irgendwie, es ist, also diese Unternehmen machen das Internet echt kaputt.
So ist das.
Okay, kommen wir wieder zu vielleicht ein paar besseren News, wobei bei dem ersten müssen wir nochmal drüber diskutieren. Cloudflare bringt ein eigenes CMS raus.
Aha. Stimmt, das habe ich gehört. Da bin ich vorbeigeflogen, ja.
Ja, heißt EMDash und will WordPress herausfordern. TypeScript hatten wir ja, ich glaube, es basiert auf TypeScript, oder? Habe ich das nicht irgendwo?
Ja, irgendwas,
das habe ich vorher irgendwas gelesen. Genau, ja, ist ein Full-Stack-Content-Management-System in TypeScript geschrieben und nutzt unter der Haube das Open-Source-Web-Framework Astro. Von Astro habe ich auch noch nichts gehört, aber die sind von Cloudflare übernommen worden und die stellen jetzt ein eigenes CMS bereit. Und natürlich, was muss es haben? KI. Cool. Hat ganz, ganz viele KI-Features. Ein KI-natives CMS und da bin ich ja schon, da bin ich rausgefallen an der Stelle, ja. Vorher habe ich gedacht, ah, das ist cool, ja, müsste man sich angucken und dann, KI. Na gut, aber muss man heute wahrscheinlich haben, sonst geht man gleich einen Bach runter oder so.
Sonst schaut sich das ja gar niemand an.
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe es mir jetzt auch noch nicht weiter angeschaut, ich habe nur wirklich nur News gelesen. Interessant ist, glaube ich, die Sache, dass sie die Plugins in einer eigenen Sandbox laufen lassen und demzufolge hoffentlich weniger Security-Probleme haben. Muss man sich dann aber angucken. Sie wollen auch, dass die Plugins unter jeder beliebigen Lizenz laufen dürfen. Ja, muss man gucken, wie viele Plugins dann tatsächlich benutzbar sind oder ob man sich jedes einzelne Plugin dann kaufen muss. Oder ob die dann alle mit KI geschrieben sind und dann sind sie natürlich security-mäßig total gut.
Voll.
weiß ich nicht, was haltet ihr von diesem EMDash?
Da habe ich nichts von mitbekommen, höre ich jetzt zum ersten Mal. Keine Ahnung. Sollen sie machen. Sollen sie mal schauen, ob das in einem Jahr auch noch ein Produkt ist.
Ja. Ob es sich etabliert.
Gut, aber würdet ihr,
dann haben die Leute wenigstens kein Problem mehr mit WordPress-Plugins.
Genau.
Also WordPress ist ja wirklich zu einem Ökosystem geworden, was ein CMS ist, in dem ein CMS installiert, was ein CMS nutzt. Also so dieses Inception-Problem. Ja, also genau, ich habe kürzlich von einer professionellen WordPress-Firma erstellte Seite reingeguckt. Und die haben. Es gibt dann Plugins für WordPress, die für sich selbst wiederum ein eigenes CMS sind. Und dann installierst du in diesem dann von WordPress gerappten oder in WordPress reingepflanzten CMS, dann wiederum spezifische Plugins. Das, ja, man kriegt dann, wenn man da mit dem, also wenn man nicht nur auf die Oberfläche guckt und sich überlegt, wie positioniere ich jetzt meinen Content, sondern wenn man sich diese interne Struktur anguckt und vor Augen führt, dann kriegt man schon einen Knoten ins Hirn.
Okay.
Toll.
Ja. Mhm. Gut.
Mhm.
Ja. Ja, ich meine, ne, dadurch, dass WordPress eben auch, weiß ich nicht, auf 40-50% der Webseiten im Internet läuft, 60 vielleicht sogar, also die meisten Webseiten sind eben WordPress mittlerweile, ist das natürlich auch Angriffsziel Nummer 1, ne? Also das ist, muss man auch ganz klar sagen, also jedes CMS, was irgendwie anders ist, wird nicht so häufig angegriffen, und ich meine, die NPM-Geschichte und so, dass das böse Plugins gibt, hatten wir ja auch gerade schon. Das ist bei WordPress natürlich auch so, dass jeder, der in den Account reinkommt oder was weiß ich, einer, der vorher ein total cooles WordPress-Plugin umsonst gebaut hat, dann denkt, ah ja, muss ich jetzt mal vergolden und dann irgendeinen Scheiß macht. Also da ist man nicht gefeit vor. Von dem her, ja, Konkurrenz belebt auch jedes Geschäft. Muss man mal gucken, ob sich das durchsetzt. Wäre vielleicht mal was, was man sich mal angucken kann. Muss man ja, also man kann es natürlich direkt irgendwie auf Cloudflare irgendwie mit ein, zwei Klicks deployen, aber man kann es auch selber installieren. Und dann muss man mal schauen, ob sich das durchsetzt, ob da auch, ob sich genug Firmen dann finden, die natürlich Support und Themes und sowas dann für dieses EM-Dash anbieten. Also ich meine, das ist natürlich, WordPress ist ein großer Markt, ne? Ich kann einfach gefühlt zu jedem gehen. Ich habe ja auch mal für unseren lokalen Verein hier ein neues WordPress-Theme gebraucht und hatte dann einfach mal auf Mastodon gefragt und da haben wir ja dann jemanden gefunden, der sich das angenommen hat und dann ja, das umgesetzt hat. Also es gibt einfach extrem viele Leute, die sich mit WordPress auskennen. Das wird noch eine Weile dauern, bis ein anderes CMS da auch hinkommt. Und ich meine, was gibt es sonst noch außer WordPress? Ja, ein paar Leute machen vielleicht noch Joomla.
Gibt es das noch?
Ja, das gibt es noch.
Drupal.
Ja, Drupal. Macht das noch jemand? Das weiß ich jetzt nicht. Wird das noch weiterentwickelt? Also Joomla ist auf jeden Fall noch in der großen Entwicklung, findet auch, da gibt's auch genug Plugins und eine relativ große Community. Drupal scheint ja auch noch aktiv zu sein.
Ja. Und sonst hast du doch, also sonst bist du entweder beim Homepage-Baukasten, also das ist diese Software oder Blog, Homepage as a Service Dinger auf der einen Seite. Oder du bist so bei Portalsachen wie Liveway, was auch ein Open Source Projekt ist. Aber das ist dann direkt, das ist wiederum eine andere Dimension. Und, oder dann, wie hieß das? Ah, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht.
Für?
Auch ein Content Management System, Media Asset Management System, mit dem du Homepages gebaut hast. Typo 3.
Ah.
Genau.
Ja. Das war aber auch nur in Deutschland irgendwie ein Ding. Also, was ich dann eher noch sehe, gerade so, naja, bei Hochschulen, Unis, irgendwelchen Forschungseinrichtungen ist hier so ähnlich wie Plon. Das war doch auch auch so ein Enterprise-CMS, Python-mäßiges. Wie hieß der Unterbau da drunter? Zope.
Zope, okay, ja. Das sagt mir nichts.
Ja, doch.
Ja, das, nein, sag mir nichts, aber kann sein.
Ja, yeah. Hast du früher auch jeden Tag dir angucken dürfen?
Zope.
Ja.
Nein, das war doch eine Typo3-Seite, oder nicht?
Nee.
Nee,
das war so. Ja. Genau, das sehe ich auch ab und zu nochmal.
Aber Zoop gilt, wenn ich die Suchmaschine frage, ist Zoop ein Web-Anwendungsserver? Das ist ein Web-Application-Server. Das ist kein CMS.
Genau, darauf aufbauend hast du dann CMS-Sachen wie Plon oder so. Also oder eben selbstgebaute oder kommerzielle gebaute, die auf eben Zope drauf basieren. Das meine ich. Genau, da hast du dann mehrere verschiedene, die da drauf aufsetzen. Ja.
Crazy.
Guck mal, wenn man den Zope-Anwendungsserver, den Wikipedia-Artikel aufmacht und ganz runter scrollt, hat man ein Interview, wo ich, glaube ich, spreche.
Wow!
URL was not found. Okay, dann müssen wir mal gucken, warum das nicht mehr geht. Das ist natürlich blöd, wenn das ins Nichts führt. Das müsste aber, dieses Interview gibt es garantiert noch irgendwo. Es ist bloß jetzt wahrscheinlich im Archiv. Ah ja, gut. Ja, wollen wir gleich mal Links fixen hier in der Wikipedia. Ja, genau, wenn ich das... Ah, hab ich nicht gemacht, das Interview, aber...
Jan-Ulrich Hasch.
Okay, also den Link mal fixen, wenn ich jetzt gerade hier schon dabei bin. aber, ja, gucken wir mal, was aus diesem Dash-CMS rauskommt, wenn das eine groß genug Community findet. Warum nicht? Wobei, die nächste News habe ich auch gemacht, ne? Aber da können wir, glaube ich, größer diskutieren. EuroOffice. Habt ihr das mitgekriegt?
Ja, mitbekommen. Jonas und Nextcloud.
Genau. und noch ein paar andere Firmen, XWiki und so, Open Project. Ja, lauter, ja, also gut, zumindest Open Project und ich glaube XWiki auch, sind, glaube ich, Berliner Firmen sogar. Deswegen auch in Berlin vorgestellt, ist ein Fork von OnlyOffice. Ist ja, ja, wurde ja auch schon ein bisschen längere Zeit rumort, ob es da ein Fork gibt, nachdem OnlyOffice ja, russische Geldgeber hat, auch wenn sie immer gesagt haben, ja, sitzen ja hier, weiß ich nicht, Estland, Lettland, Litauen irgendwo. Aber auch im Quellcode gibt's wohl russische Kommentare. Da wurde auf einer der letzten Konferenzen, auf der ich war, auch wieder Witze dazu gemacht. Jedenfalls kam das nach dem Krieg fast nicht mehr zum Einsatz oder wenig zum Einsatz, weil eben ja die Angst da groß war oder groß ist. Und demzufolge haben sich jetzt ein paar Leute hingesetzt oder ein paar Firmen hingesetzt und gesagt, okay, das ist eigentlich coole Software, hat einen anderen Ansatz, als es jetzt Collabora Office hat. Ist natürlich auch eine Konkurrenz zu Collabora, deswegen weiß ich nicht, ob die das so lustig finden. Während Collabora eben das Berechnen auf dem Server macht und die Grafikinformationen dann sozusagen zum Client schickt, ist OnlyOffice und jetzt auch das EuroOffice dann etwas, was direkt JavaScript-mäßig im Browser läuft. Also ein ganz anderer Technologieansatz an der Stelle und vielleicht dadurch ein bisschen schneller oder zumindest moderner. Kann man stehen, wie man will dazu. Auf jeden Fall, dadurch, dass es jetzt eben diese EuroOffice-Initiative gibt, ist es zumindest für viele wieder eine Möglichkeit, sich dann doch nochmal mit dieser Software zu beschäftigen. Weil, wie gesagt, OnlyOffice, obwohl es eben Open Source und AGPL war, hatte irgendwie die falschen Leute im Hintergrund. Weiß nicht, was sagt ihr dazu?
Ich habe das nicht und ich benutze zum Glück nicht so viele Office-Dinge. Darum, es interessiert mich nicht so krass, muss ich sagen.
Ist eine coole Entwicklung, also spannend zu sehen. Collabora fand ich im Moment als das Bessere, einen solideren Eindruck gemacht als die anderen Projekte, aber ich glaube, da haben sich gerade zwei oder mindestens unter den beiden Namen, die ich ihm genannt habe, hat sich da ein schlagkräftiges Team zusammengetan. Ist spannend jetzt zu sehen, was daraus wird.
Also Collabora hat definitiv aufgeholt, muss man ganz klar sagen. Sie bringen ja jetzt auch ein eigenes Desktop-Office raus, was eben auch diese ganzen Kollaborationsfeatures hat, ne? Also du kannst jetzt einen, du musst jetzt nicht, wenn du, klar, du kannst LibreOffice nehmen, aber du kannst Collabora auch auf deinem Desktop installieren und hättest dann eben die Möglichkeit, mit anderen Leuten, die auch Collabora verwenden, zusammenzuarbeiten. Genau. Also das macht es schon nochmal interessant. Aber ich kann dir aus dem, ja, aus dem Maschinenraum oder so sozusagen sagen, dass die Leute tatsächlich OnlyOffice sehr gemocht haben und den Switch, den auch wir auf Arbeit gemacht haben, zu Collabora nicht gut gutiert haben, weil tatsächlich war OnlyOffice an vielen Stellen schon weiter. Wie gesagt, Collabora hat jetzt in den letzten 3 Jahren ganz schön aufgeholt. Das ist schön zu sehen. Vielleicht ist, das weiß ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt tatsächlich die letzten 3-4 Jahre OnlyOffice nicht mehr angeguckt habe, OnlyOffice immer noch einen Tick weiter. Da es eben technologisch ganz anders funktioniert, kann es aber sein, dass es einfach einen Tick schneller ist. Ich fände es persönlich natürlich auch irgendwie cooler, wenn noch mehr Geld zu der LibreOffice-Weiterentwicklung stattfindet, aber auch zwischen Collabora und The Document Foundation gab es zumindest im Hintergrund immer wieder Probleme, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das eher menschlicher Natur war und gar nicht, ja, oder so hörte ich, ja, dass es da ein paar Probleme gab oder gibt. Mhm. Von dem her ist es natürlich auch nochmal einfacher, wenn man jetzt sagt, okay, man sucht sich hier befreundete Firmen und pusht so ein Projekt oder ein Produkt dann nochmal raus. Und dann kann man natürlich auch wieder das Argument, was wir vorhin auch schon mal gemacht haben, konkurrenzbelebtes Geschäft. Dann muss sich Collabora auch nochmal mehr anstrengen, um seine Leute oder seine Kunden zu verteidigen und dass sie nicht alle zu EuroOffice abwandern. Und EuroOffice muss auf der anderen Seite natürlich auch zeigen, dass es ein Produkt ist, was langfristig funktionieren kann. Ne? Das ist jetzt natürlich erstmal ein Hype. Viele werden sich es angucken, werden neugierig darauf schauen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ne, die Leute, die es benutzt haben, die waren vorher von OnlyOffice sehr, sehr, sehr angetan. Mehr als sie das von Collabora waren. Zumindest so die Reaktion, die ich von Leuten, die mehr mit Office-Dokumenten umgehen als ich. Ich sage immer, ja, ich muss ab und zu mal vielleicht eine Präsentation zusammenklicken und irgendwie in der Tabellenkalkulation 2 Sachen zusammenrechnen, aber alles andere würde ich immer anders machen. Würde ich auch, ich mache halt kein Excel und kein Gedöns, das mache ich da nicht. Das ist Quatsch. Ja. Aber für die Leute, die das öfter machen, die waren von OnlyOffice da sehr angetan, weil es eben, keine Ahnung, 2, 3, 4 Features gab, die sie brauchten oder so. Who knows? Also, ich bin gespannt. Also, mehr als ich, auf den ersten Blick gedacht hätte, dass es da was gibt. Aber gucken wir mal, wie sich das jetzt entwickelt. Also, ich bin frohen Mutes, und schad nix. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch gleich Gegenwind gekriegt. Klar, logischerweise finden die Leute hinter OnlyOffice das jetzt nicht so witzig, dass sie einfach geforkt wurden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass auf dem europäischen Markt tatsächlich noch irgendjemand dann bei OnlyOffice bleiben wird. Also die werden relativ schnell wahrscheinlich zu, also die OnlyOffice-Befürworter sind wahrscheinlich zu EuroOffice wechseln. Natürlich unter der Voraussetzung, dass EuroOffice eben längerfristig zeigen kann, dass es da auch die Entwicklung tragen kann. Aber sehr viele sind ja auf Collabora gewechselt, eben durch dadurch, dass OnlyOffice eben von
Russen gesponsert wird. Von dem her, die Verbleibenden könnten dann relativ schnell auf EuroOffice wechseln. Ja, aber die Leute haben gleich gesagt, boah, ihr verletzt ja hier unsere Patente und Lizenzen sowieso. Muss man mal gucken. Also, aber klar, es ist logisch, dass die sich versuchen zu wehren.
Ja, ja,
ja. Ja, ja. Schon richtig. Ja, okay. Haben wir noch einen Heise-Artikel verlinkt, was genau, welche Sektionen ihrer AGPL-Sachen sie verletzt sehen. Und naja, gucken wir mal. Könnte durchaus sein, dass da dann noch ein Rechtsstreit entsteht. Was aber auch nicht schlimm ist, dann wird vielleicht nochmal die AGPL nochmal genauer unter die Lizenz, ja, oder unter die Juristenbrille genommen. Und von dem her, ja.
Ja, das ist doch gut. Dann gibt's vielleicht ein bisschen mehr Klarheit. Und ein bisschen mehr Office-Tools, wenn ihr Office-Tools benutzt, braucht.
Ja, ja, benutzen viele. Genau. So,
das habe ich auch dann schon gehört.
Ja, ist immer wieder faszinierend.
Genau. Ja, weißt du, was immer, auch viele Leute benutzen, Ingo?
Nee, weiß ich nicht.
Ein Router für Internet. Nee,
kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, und in den USA haben sie gedacht, weißt du, was cool wäre? Wir verbieten jetzt alle neuen Router, die nicht in der USA, aus der USA kommen.
Hä?
Und ich glaube, das sind essentially dann alle Router.
Ja, also es gibt keine anderen.
Es gibt aktuell noch keinen Router, der nur in der USA hergestellt ist.
Hä?
Ja.
What are they doing?
Keine Ahnung.
Also, okay, gut. Aha.
Irgendwas, aber der Chinese ist böse.
Ja, okay. Verstehe ich.
Also ich gehe davon aus, dass es ihre Argumentation, warum sie das machen, aber.
Ja. Ja, das ist so grob die Argumentation. Und das Krasse dabei ist immer wieder aufs Neue, dass man, wenn man sich vor Augen führt, wo die Sicherheitslücken erwiesenermaßen da sind. Also die absichtlich eingebauten Backdoors, und die wurden bei Cisco gefunden, nicht bei den Chinesen. Also ja. Das ist halt schwierig, und deswegen ist diese ganze, ja, aber böse Chinesen. Natürlich muss man sich schützen, natürlich muss man digitale Souveränität jetzt groß schreiben. Man hätte es schon viel früher tun sollen, gar keine Frage. Und es ist sicherlich nicht der richtige Ansatz, einen Staat mit seiner Staatsform wie China zu verharmlosen. Aber zu sagen, die Chinesen sind böse, wir dürfen nur amerikanische Hardware benutzen, das ist so schräg. Das ist ja einfach.
Also ich meine, der bessere Take wäre vermutlich zu sagen, ihr dürft halt nur Open Source Software einsetzen, die wir halt reviewen können. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen der interessantere Ansatz. Aber ja, man kann natürlich auch sagen, nur, ja, ich weiß nicht, ob sie sich wirklich viel dabei überlegt haben. Es scheint nicht so.
Es scheint nicht.
Sage ich jetzt mal sehr großzügig.
Ich hatte ein Statement dazu gelesen, dass der Typ, der das verkündet hat, gesagt hat, ja, ich bin hier nur der Messenger, don't kill the Messenger, ich kann da nichts für. Aber ja, eigentlich finde ich es gar nicht so schlecht, hat er noch hinterhergeschoben. Und dann denkst du dir, okay.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Leute, die das entscheiden und die das jetzt irgendwie durchdrücken, ob die überhaupt verstehen, was das heißt, was sie da sagen. Oder also, ob das wieder so ein klassisches Leute, die halt nicht verstehen, um was es geht, machen da halt Policies.
Genau. Also das ist eine Vorgabe der FCC, also dieser Federal Communications Commission. Und es gibt dann von heute auch einen Artikel noch auf Heise, der nochmal klarstellt, diese Vorgaben sind unrealistisch, weil es einfach keinen amerikanischen Router gibt. Und sicherheitsmäßig dann natürlich heikel, weil was kommt denn da jetzt? Also,
Ja, wir werden sehen, wie sich das, oder ob sie da nochmal zurückrudern oder dann, wenn wir schon von komischen Dingen sprechen. Was ist mit WhatsApp?
Warte, ich paste gerade hier den Link, dann
Komische
Dinge. Wir gehören ja eher in diesem Podcast zu der Fraktion, mach doch mal lieber Threema und Signal. Und passend dazu gibt's diese News von WhatsApp, dass WhatsApp genutzt wird, um einer aktiven Kampagne, um Malware für Windows zu verbreiten. Weil sehr viele Leute den WhatsApp-Client auf Windows benutzen und dann verschicken die Virtual VBS-Files, nicht Virtual, sondern Visual Basic, nicht Virtual Basic, Visual Basic Script und infizieren damit Windows-PCs.
Geil.
Einfachster Ausweg, kein WhatsApp nehmen. Je mehr Leute mitmachen, desto einfacher wird's.
Genau. Also ich bin schon raus, ich habe kein WhatsApp, von dem her, und ich habe auch kein Windows. Das ist doppelt raus an der Stelle. Aber ja, es klappt, man kann seine ganze Familie auch auf Single umstellen. Funktioniert.
Cool.
Jo.
Dauert ein bisschen.
Probier das mal.
Ja.
Ja, ja, ja. Aber man muss eben anfangen. Und Ostern, jetzt, ich weiß nicht, wie schnell der Ingo dann ist im Release, aber Ostern ist ein großartiger Zeitpunkt, um das zu tun, weil man sitzt zusammen und hat Zeit füreinander, vielleicht, also so ein bisschen zumindest. Und da nochmal daran zu erinnern, dass wie wichtig diese digitale Souveränität ist und wie wichtig das ist, dass, ach, naja, ihr wisst schon, was ich sagen will.
Ist nicht, ach so, aber es ist doch auch wieder Digital Independence Day am Sonntag.
War der nicht immer am letzten Sonntag? Ist der am ersten Sonntag?
Der ist doch am ersten Sonntag eines Monats, oder?
Ach, dann ist der ja, da fällt der ja mit Ostersonntag zusammen. Ach, verrückt. Ja, also, sehr gut.
Also von dem her müssen wir doch, am ersten Sonntag eines Monats, genau. Ja, cool, gut, habe ich mir nicht gemerkt.
Win-win.
Ja, also habt ihr alle die Aufgabe jetzt, die Leute von WhatsApp wegzuholen und nach Signal oder einem anderen, meine, Threema ist auch okay, ist zwar kein Open Source, aber ist okay, also zu einem anderen Messenger umzuziehen. Aufgabe für euch. Okay, dann kommen wir zu den Themen, oder?
Ja. Du warst unterwegs, habe ich gehört.
Ich war ganz viel, ganz, ganz, ganz viel unterwegs in letzter Zeit, genau. Das Letzte, was ich gemacht habe, war die Chemnitzer Linux-Tage. Habe ich tatsächlich wieder geschafft, war sehr schön. Ich glaube, am ersten oder die ersten ein, zwei Stunden bin ich auch gar nicht wirklich durchgekommen, weil man ständig irgendwo angehalten wird und verquatscht sich. War sehr schön, auch mal wieder ein paar Leute getroffen zu haben, die man einfach lange nicht gesehen hat und sich mit denen unterhalten haben. Aber im Endeffekt ist es eine Messe im unteren Teil und ansonsten auch ein großes Vortragsprogramm. Es waren es waren fast 4000 Besucher, 3800 Besucher waren an den zwei Tagen da und es war mega, mega mäßig voll. Das Thema diesmal war auch digitale souveräne Digitalität.
Super, ja schön.
Genau. In meinem Kopf ist es anders, aber war souveräne Digitalität. Das war das Motto und dementsprechend ging es auch viel um digitale Souveränität sozusagen. Egal ob jetzt in der Schule oder in deinem Smart Home oder sonst wo. Aber eben auch über Mail-Server und viele, viele andere Dinge war das Thema. Auch Workshops gab's und ich habe tatsächlich ein Kind mitgenommen, was auch Workshops im Bereich CLT Junior gemacht hat. Also man kann Arduinos programmieren oder eben mit LEDs programmieren, an so einen kleinen ESP dran bauen und damit lernen. Das war ganz spannend, ne? Ein bisschen gelötet und dann eben mit Mikrocontroller gebastelt. Also kann ich durchaus empfehlen, da auch mit Kind hinzugehen, wobei das Kind fand einen Tag gut und den anderen Tag war es gelangweilt.
Was für ein
ich
Kind
wollte
hast
aber
du mitgenommen, Ingo? War es dein eigenes?
Was?
Hast du dein
war
eigenes? Ja, du hast so gesagt, ich habe ein Kind mitgenommen und dann in meinem Kopf war so, Ingo hat sich einfach auf der Straße, hat sich ein Kind gesehen und gesagt, du kommst
so
mit an die Chemnitzer Linux-Tage. Du
korrekt.
Wirst es Spaß haben und los geht's.
So mache ich das immer.
Geil.
Ich glaube mir einfach ein Kind von der Straße. Und,
das macht total guten Eindruck in der Nachbarschaft.
Und dann gehe ich mit
denen. Dann müssen sie Linux installieren.
Ja, ja.
Da gibt's bei Onkel Ingo gibt's keine Süßigkeiten, da muss man Linux installieren. Das halt.
Nee, da kriegst du,
ja.
Du willst doch bestimmt digital souverän sein.
Ich
installiere Linux.
Bisschen löten.
Komm mit. Ja, genau. Ja.
Ja.
Also auch sowas gibt's.
Cool.
Workshops. Und wie gesagt, für einen Tag war das super. Für zwei Tage
war es zu viel.
Weiß ich nicht. Hat bei meinem Kind jetzt nicht so funktioniert. Es war den zweiten Tag etwas gelangweilt, aber ich wollte trotzdem beide Tage gehen. Aber nur mal, also das sind, waren jetzt so meine Erfahrungen. Ja, ne, dann hat man, es gab auch viele Leute, die waren mit ihren Kindern vielleicht auch nur am zweiten Tag da. Aber Lloyd-Workshop und eben so mit LEDs spielen war bei meinem Kind jetzt angesagt. Und ich war dann halt in der Zeit in Vorträgen. Aber trotzdem muss man ja ab und zu nach seinem Kind gucken. API, man konnte Prüfungen machen, sein Linux-Wissen unter Beweis stellen sozusagen. Und die meisten Vorträge sind aufgezeichnet worden und die könnt ihr euch natürlich in der CCC-Mediathek, wisst ihr, wo die ist, tatsächlich noch nachgucken. Ich habe, weiß ich nicht, habe ich große, überlege gerade, ob ich irgendwas habe, wo ich sage, das müsst ihr euch angucken. Ich habe mir zwar was angeguckt über Podman, beziehungsweise was so Kubelets sind, aber den Vortrag brauchte man jetzt nicht unbedingt, war sehr, sehr einsteigermäßig und das hätte ich mir wahrscheinlich in 5 Minuten auch irgendwo durchlesen können. Interessanter war, wobei da wahrscheinlich jetzt noch kein Produkt dahinter steht, wenn man Linux die Grafikkarte tatsächlich bis in den Hypervisor durchgibt und dann eben schnellen Remote-Zugriff oder hardwarebeschleunigten Remote-Zugriff über libvirt und oder Browser via Spice und sowas hat. Das war ganz interessant. War von einer Uni oder Forschergruppe, da weiß ich jetzt nicht, wie schnell die schon sind, dass da wirklich ein Produkt rauskommt. Aber das ist natürlich spannend, das zu sehen, dass eben ich mit Spice dann auf irgendwas zugreifen kann, eine Virtual Machine gehabt, die dann mit Linux oder Windows läuft und ich dann eben auch ein Video abspielen kann oder andere Sachen fahren kann und das funktioniert natürlich nicht mit Nvidia-Grafikkarten. Fuck you, Nvidia. Aber mit Intel-Karten haben sie es hinbekommen. Und ansonsten ging es auch doch noch viel um Ansible, Infrastructure as Code, also die ganze Richtung und eben ja digitale Souveränität an Schulen, in der Verwaltung, genau.
Gibt einen Nix-Nix-OS-Talk.
In Nix-OS-Talk gab es auch, den habe ich aber leider nicht gesehen. Gab auch einen Stand von Nix und von Fedora und OpenSUSE und irgendwie Debian, also Ubuntu, alle waren sie da. Genau, ist schon irgendwie ein cooles Event, kann ich durchaus mal empfehlen, da hinzugehen, egal ob er jetzt wegen Vorträgen hingeht oder in den Ausstellungsbereich, wie gesagt, zu eurer Lieblingsdistribution oder zu den vielen, vielen anderen Sachen, die dort ausgestellt sind. Ja, was ich leider nicht geguckt habe, was ich jetzt noch nachgucken müsste, sind die ganzen Sachen, so Meshcore, und Antennenbau, Antennensoftware unter Linux und sowas, Richtung LoRaWAN und alles durchs geht. Das habe ich leider nicht geschafft, das muss ich dann nochmal nachgucken. Das steht noch auf meiner To-Do-Liste, aber auch sowas war dort Thema, könnt ihr euch ja mal angucken. Und natürlich an vielen Stellen auch KI, das ist ja wohl, versteht sich ja wohl von selbst. Was ich mir noch angeguckt habe, war tatsächlich richtig schlecht über Technik schreiben, weil ich wahrscheinlich demnächst auch mal einen Artikel fürs Linux-Magazin schreiben darf. Ja, war auch ganz interessant. Also was man machen sollte oder eben nicht sollte, um gut für andere Leute zu schreiben. Auch wenn ihr euch jetzt für einen Blog-Eintrag oder sowas vielleicht gar nicht schlecht, wenn ihr euch den noch angucken wollt. Gut, das war die eine Sache. Ich war auch noch auf vielen anderen Events. Eine andere spannende Sache war die KubeCon, die war in Amsterdam vor kurzem. Da habe ich auch ein kleines, YouTube-Short gemacht zu dem Thema. Ich habe zum ersten Mal einen YouTube-Short. Habt ihr den gesehen?
Ja, ich bin drüber gestolpert.
Ein Kollege hat mich angefragt, hey, ich bin da so durch dieses YouTube gesurft und plötzlich habe ich dich gesehen. Ich gesagt, ja, kannst du mal sehen. Genau, da könnt ihr euch angucken, aber ich kann es auch hier nochmal kurz sagen. Also KI war natürlich ein großes Thema. Das war es aber letztes Jahr auch schon. Jetzt geht es so ein bisschen mehr Richtung KI, Standardisierung, ne, mit MCP und naja, wo sich überall so hin entwickelt. Ich meine, ist ganz schön zu sehen, ne, dass nicht jeder, oder doch, es gibt viele Projekte, die irgendwie das Gleiche machen, aber das konsolidiert sich jetzt so alles so ein bisschen. Mir persönlich hat so das gewisse Extra gefehlt. Also die letzten Jahre war ich immer da und bin danach dann hingegangen und gesagt, oh, das ist total geil und darüber muss ich ein Interview machen oder das muss ich zu Hause ausprobieren. Das hat mir alles ein bisschen gefehlt. Weiß ich nicht, ob das jetzt nur, ob ich einfach nicht motiviert genug war. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, viele auch tatsächlich zum ersten Mal da. Also auch Deutsche findet man natürlich überall und dann mal gefragt, hey, wie sieht's aus? Aber auch selbst bei anderen Leuten, die sehr viel mitgenommen haben, also vielleicht ist es tatsächlich bei mir jetzt nur ein persönlicher Eindruck, der sagt, weiß ich nicht, vielleicht ist dieses Cloud Native, dieses Kubernetes jetzt gerade am Peak, aber so hat es sich angefühlt, auch so im Gespräch mit den anderen Pressekollegen, die da waren. Also wir waren so eher der Meinung, ja, schon irgendwie ganz nett hier und auch irgendwie viel los und war ja auch die größte KubeCon und damit die größte Open-Source-Konferenz ever. Aber irgendwie fehlt so die News, die eine Sache, wo man sagt, okay, das ist es jetzt, darüber will ich schreiben, darüber will ich berichten, das ist das, was ich mit nach Hause nehme, das hat dieses Jahr gefehlt und meine Prediction an der Stelle: Die nächste KubeCon wird kleiner. Die nächste KubeCon, zumindest die nächste KubeCon EU, wird in Barcelona stattfinden. In Barcelona war die KubeCon auch schon mal vor ein paar Jahren. Viel schöner ist dann die übernächste. Die wird nämlich in Berlin stattfinden. Also da könnt ihr dann mal alle vorbeikommen. Das ist ja für mich sozusagen um die Ecke. Da muss ich dann mal nicht so weit mit dem Zug fahren. Genau, weil ich fahre ja immer mit dem Zug zu diesen ganzen Konferenzen. Und ja, das war, glaube ich, so mal der Abriss. Deswegen habe ich jetzt an der Stelle auch keinen Talk, den ihr euch unbedingt angucken müsst. Auch die Sachen werden irgendwann, das dauert ein bisschen länger bei den KubeCons immer, aber die werden irgendwann auch auf YouTube veröffentlicht. Weil, ne, bei den Chemnitzer Linux-Tagen jetzt schon alles auf MediaCCC, KubeCon dann irgendwann auf YouTube irgendwann zu finden. Aber ja, das ist so mein Fazit von der KubeCon EU 2026 in Amsterdam. Gut, das war's schon. In Oslo war ich vorher auch noch. Da ging's dann, das hatte ich vorher vielleicht auch schon mal kurz erwähnt, war so eher so Cloud-Sharing im wissenschaftlichen Kontext. Also da waren eben Nextcloud, OwnCloud, OpenCloud, aber eben auch die Leute von Collabora. Und die von OnlyOffice waren nur remote zugeschaltet. Die letztes Mal waren sie auch da, letztes Jahr, aber dieses Jahr glaube ich nicht. Zumindest habe ich keinen gesehen. Die trauen sich nicht so richtig mehr.
Tja.
Aber jetzt auch ganz obsolet. Weil, wenn, dann sind nächstes Mal die Leute von EuroOffice wahrscheinlich dabei. Ja, das waren so meine letzten 2-3 Wochen, wo ich irgendwie immer unterwegs war. Ja, 3D-Druck. Oder habt ihr Fragen dazu? 3D-Druck eine Woche haben wir gar nicht.
Hat ja, was gedruckt. Nix gedruckt.
Ja. Nein, tja, ich habe nichts. Keine Druckaktivitäten.
Wenn du die nächste Kategorie sagst, kann ich dir auch sagen, warum.
Ja, die nächste Kategorie ist Mimimi. Hast du was rumzuheulen?
Tja, ich habe wohl was rumzuheulen. Ich hätte vielleicht tatsächlich wieder mal einen 3D-Druck gehabt. Ja, weil
aber
ich wollte, also ich habe mir so ein Rack gekauft, so ein gebrauchtes. Und jetzt die große Opportunity, da irgendwie diese Computer dann da ins Rack zu bauen und dann kann man sich ja dann so Brackets und Zeug drucken. Stellt sich raus, das Problem ist, da gibt's halt so einen Standard, wie weit dieses Rack sein sollte. Und das Rack, was ich hatte, war halt einfach so 3 mm zu klein.
What?
Ja, keine Ahnung, es hat sich irgendwie beim Zusammenbauen der Vorbesitzer, keine Ahnung was, hat sich halt so ein bisschen verzogen und ich sage jetzt mal so, wenn du halt Hardware hast, die das nicht halt, also es gibt du hast ja diese Rails links und rechts und zwischen diesen Rails, also nicht vom Loch, sondern da, wo das Equipment halt dazwischen passen muss, das sollte eigentlich 450 mm weit sein. Und jetzt viel Equipment ist halt ein bisschen kleiner. Also ist halt irgendwie 5, 6 mm kleiner oder so und dann fällt es halt nicht so auf.
Ja.
Ich habe jetzt nur leider das Problem, mein Router ist genau... der braucht so. Halt wirklich so das Maximum, da haben sie wirklich das Maximum des spezifizierten Spaces ausgenutzt und darum passt das da nicht rein und jetzt muss ich mal schauen, ob ich mir ein anderes Rack hole oder ja, das ist fürs Erste wieder mal auf Eis gelegt und darum werde ich da vermutlich auch nichts 3D drucken für in naher Zukunft. Genau, das ist mein Mimimi.
Okay. Deswegen nichts gedruckt.
Genau.
Okay. Ja, schade. Aber ja, also ne, Racks sind schon manchmal eine Bitch. Also
ja.
Ich habe auch so eins, wo an einer Stelle die Schienen, die Originalschienen, um den Server draufzulegen, einfach nicht reinpassen, weil es ein bisschen anders ist als das, weiß ich nicht. Ja. Oder diese Schienen irgendwie eine spezielle Rackform brauchen. Also das ist mit komischen Standards manchmal. Ja. Lesefu. Wer kann lesen? Wer hat es gelesen?
Ja, lesen. Ab und zu kommt man doch mal dazu. Ich hab einen Artikel gelesen, der erwähnenswert ist in dem ganzen Kontextdiskussion. Der hat vorhin in dem Kontext der AI-Diskussion, der hat vorhin auch ganz gut gepasst. Ich habe ihn mir für jetzt aufbewahrt. Und zwar trägt er den Titel Thoughts on Slowing the Fuck Down. Und der ist geschrieben... Er ist geschrieben von einem Österreicher, der vielleicht bekannt ist über die Bibliothek libgdx. Und der hat einen Artikel geschrieben, was so sein Blick auf ein Jahr Erfahrung mit Coding-Agenten ist. Und seine Kernthese ist, dass die Agents uns zu maximalem Code-Output verführen, in minimaler Zeit, aber die Disziplin aufweichen, die notwendig ist und nur durch Anwenden von menschlicher Disziplin und Kontrolle lässt sich eigentlich im Zaum halten, was da entsteht. Und wenn das wegfällt, entsteht dabei nur unwartbarer Müll. Und seine drei Hauptargumente dafür sind, dass LLMs und die Coding Agents Fehler ohne Lerneffekt machen. Menschen machen Fehler, aber sie lernen daraus. Wenn nicht beim ersten Mal, dann spätestens am fünften Mal. Agents nicht. Die lernen nicht. Die machen Dinge auch immer wieder. Manchmal laufen sie dann in Schleifen rein. Die Schleifen versuchen die Hersteller ihnen abzugewöhnen. Aber so kleine Fehler... Wenn überall ein bisschen Fehler drin sind, dann türmt sich das irgendwie auf in so ein unkontrollierbares Komplexitätsmonster. So stellt es sehr schön dar. Also ist wirklich lesenswert. Das zweite Argument ist, dass es ohne diesen Flaschenhals, den man beim Prozess oder mit der Zeit des Programmierens hatte, auch so ein wichtiges Schmerzempfinden wegfällt. Weil der Mensch als Programmierer war ein Qualitätsfilter, schreibt er. Und ohne diesen Qualitätsfilter merkt man erst, dass die Codebasis kaputt ist, wenn es zu spät ist. Nämlich, wenn man sie schon deployed hat. Ja, und das dritte Argument, aber das, ich finde, das schwindet zurzeit ein bisschen, weil die Kontext-Windows größer werden. Aber er schreibt, dass die Suche und das Gedächtnis dessen, was die Agenten handeln können, dass das zu klein ist für Codebasen, weil sie können nicht im Kontext halten, was alles an relevanten Code da ist und das führt zu Duplikaten, Inkonsistenzen, mehr Komplexität und ja, auch gerade wenn man dann, der Agentic-Ansatz ist ja, dass man das mehrere Teilprozesse machen lässt, die voneinander nichts wissen, das hilft nicht beim Gesamtverständnis. Ich glaube aber, also zum einen arbeiten sie ganz massiv am Kontextwindow und zum anderen sind wir schon vor Zeitalter der Agenten immer darauf aus gewesen, möglichst begreifbare Blöcke zu haben und dann lose gekoppelte Teilsysteme zu haben, die nur so viel voneinander wissen, möglichst nichts voneinander wissen, aber so klar definierte Schnittstellen voneinander wissen. Und wenn man sich an das sehr bewährte Architekturpattern hält, dann kommt man eigentlich auch in Größen, die diese Agenten handhaben können. Das Gesamtverständnis für das System wiederum, da ist dann die Frage, ob man das dann abstrahiert einem Agenten verständlich machen kann oder ob es da dann wieder den Menschen braucht. Lange Rede, kurzer Sinn. Er empfiehlt, langsamer machen, Architektur und APIs selber schreiben, Agenten nur für klar abgegrenzte Aufgaben und sich selbst ein Limit setzen, wie viel Code können wir reviewen? Und mehr sollten wir nicht generieren.
Ja, da sollten sich mal die Leute dran halten. Da bin ich gespannt.
Ja. Genau, also insofern deswegen lesenswert.
Cool, gut. Klingt interessant, habe ich mir mal gebookmarkt.
Ja. Der nächste Artikel ist nicht von mir. Ach, ich glaube, wir haben
die API
erreicht.
Ja. Ich habe die nicht, ich werde die weiter kopieren, das sind
Die sind von... Na, dann ist der dann kommt, das ist ein Lesefu, das ist aber kein Artikel, keine Sorge, das ist ein Link auf eine Seite, der, die ist, ich weiß nicht genau, was er alles scrapt, er scrapt das Internet-TM nach News rund um die Technologie, die wir für die Zukunft brauchen, Cleantech, Neudeutsch. Und da gibt's aus diesen News, die da gefunden werden, werden immer die 5 wichtigsten rausgefiltert. Und das ist ein ganz cooler Anlaufpunkt, um auch mal so ein bisschen, wie kann es denn jetzt eigentlich weitergehen, Perspektive einnehmen zu können und nicht immer nur mit sich mit diesen ganzen Katastrophen-News zu beschäftigen. Finde ich sehr schön, die Seite. Ist schlank, kann man 5 Schlagzeilen lesen am Tag und gucken, ob da was dabei ist, was man als positiven Impact oder Drall mitnehmen kann.
Okay.
Cool.
Dann kommen wir zu den Picks.
Picks.
Jemand irgendwie.
Ich habe wohl Picks.
Was für Picks?
Ja. Ich einerseits möchte ich hier den Hex S2025 picken. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Das ist so ein Tiny Router mit 2,5 Gig SFP und 5 Gigabit Ethernet Ports mit PoE, PoE in, PoE out. Und ich hatte einen Vorgänger von dem Ding und das ist schon ziemlich coole Hardware. Und die Dinger kosten halt irgendwie, also Recommended Preis sind irgendwie $70. Ich habe den bei uns, glaube ich, irgendwie für knapp 55 Schweizer Franken oder so, oder 60 Schweizer Franken gesehen. Das ist schon geile Hardware für den Preis. Kann man nichts sagen.
Okay, was macht er?
Er ist ein Router. Routet
aber den darf ich IP-Pakete. Doch nicht mehr verwenden.
Oder was ist deine Frage?
Ja, die darf ich doch nicht mehr verwenden jetzt. Ach nee, ich bin
nee,
ja
nee, du bist ja, du bist ja nicht in Amerika. Darum darfst du den kaufen. Und Mikrotik, keine Ahnung. Was das für eine, wo auch immer die herkommen. Irgendwo werden die schon herkommen. Aus Riga. Das sogar europäisch dann. Gut.
Okay.
So viel dazu. Für also einfach Preis. Coole Hardware für einen guten Preis. Wie gesagt, ich hatte den Vorgänger lange in Betrieb. Das Einzige, was scheiße ist, ist dieses UI. Ihr Web-UI ist halt einfach, das ist eine Katastrophe.
Können Sie mal neu Vibe-coden.
Ja. Besser nicht, das sah schon vibe-coded aus, aber es war aus den 90ern. Das ist ein bisschen das Problem. Aber es ist halt super mächtig, du kannst super viel Zeug konfigurieren auf den Dingern. Ja. Leider auch nicht Open Source, aber das Hardware-Offloading-Zeug funktioniert halt ziemlich cool. Das heißt, du bekommst mit relativ wenig Power halt ziemlich viel Durchsatz hin. Dann nächster Pick ist die SBB TUI. Oder TUI, was ein Terminal Interface Ding sie ist für hier die Züge. Da kannst du Züge nachschauen. Sieht ziemlich lustig aus. kannst du Züge in deinem Terminal nachschauen.
Ja.
Braucht man das vermutlich nicht, ist es geil, ja.
Ja. Ja, ist geil.
Und dann noch einen letzten kleinen Pick, was ich immer noch mal ausprobieren muss. Ich glaube, ich habe schon mal gepickt oder wir hatten schon mal drüber gesprochen. Es war wieder mal in einem meiner News-Dingsies drin. Es gibt Demonless, was so ein bisschen die Idee ist, sowas Ähnliches wie mit dem Docker, die Docker-Experience auf FreeBSD zu bekommen. Aber halt ohne, dass man Linux braucht, sondern du hast halt auch wie bei auf dem Docker-Hub halt so ein Image, aber es ist halt ein und drunter wird dann Jail verwendet und es wird halt ein FreeBSD verwendet. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Muss ich mal ausprobieren, wie gut das funktioniert.
Jo.
Genau, wenn ihr FreeBSD okay. habt, könnt ihr euch das mal anschauen.
Habe ich nicht, aber ja.
Ja, aber wenn, für die Leute, die das haben, wenn du kein FreeBSD hast, dann ist es tatsächlich nicht so interessant.
Okay, sind wir dann durch? Ich habe irgendwie, ja. ich habe jetzt gerade noch mal schnell geklickt hier, aber ich weiß nicht, habe irgendwie nichts gefunden, was ich jetzt noch picken könnte. Genau, nee, irgendwie.
Hast du eine neue Radiotalk-Sendung gemacht?
Nee, habe ich auch nicht gemacht. Wie, ich hatte irgendwie, ja.
Du kannst
ich habe zwar ein Interview geführt in letzter Zeit, aber das habe ich jetzt auch noch nicht veröffentlicht. Nee, ich war zwar auf vielen Konferenzen und hatte auch immer mein Zeug dabei, aber irgendwie war ich weiß nicht, war nicht in der Stimmung und irgendwie ausgelutscht in letzter Zeit. Also, sorry. Eigentlich müssten wir eine neue Radio-Tux-Sendung rausbringen, aber habe ich bisher nicht. Es gibt oder sollte geben eine neue Version des Nextcloud Podcasts, zum ersten Mal auch auf Deutsch. Ich habe es jetzt aber noch nicht auf den Nextcloud-Seiten oder es ist mir zumindest noch nicht in meinen Podcast-Feed reingespült worden. Aber das kommt wahrscheinlich demnächst. Da geht es darum, wie die Österreicher oder das österreichische Bundeswirtschaftsministerium umgestellt hat auf Nextcloud und Nextcloud Talk. Fand ich ganz spannend. Könnt ihr euch vielleicht mal auch anhören, was die dann so an, naja, es ging eher so drum, ne? Wie nimmt man so seine Organisation mit? Das ist ja gar nicht so ganz einfach, insbesondere wenn die dann alle lieber irgendwie Microsoft Teams hätten. Also so eher aus der Richtung das Ganze mal beleuchtet. Mhm. Genau, das habe ich gemacht, aber leider keine neue Radio-Tux-Sendung, weil ja, war irgendwie hat mir die Motivation gefehlt. Sorry. Deswegen habe ich ja so einen YouTube-Short jetzt mal ausprobiert. Ja,
du kannst das wollte ich sagen, du kannst einen YouTube-Short einfach picken.
Ja.
Dass
ja,
Leute das schauen. Dann kannst du so ein YouTuber werden.
Oh Gott. Ja, das habe ich auch, also ne, weil ich sonst nichts von dieser Konferenz mitgebracht habe, habe ich gedacht, dann versuche ich jetzt sowas mal. Aber eigentlich müsstest du dann irgendwie auch besseres Equipment haben. Dafür bin ich noch nicht ausgerüstet für. Wobei ich mir zumindest auch mal so eine kleinen Mikro, Ansteckmikros, glaube ich, besorgen muss. Auch gerade die ganze große Hardware immer mitzunehmen, ist dann doch immer ganz schön viel irgendwie. Ja. Und naja, aber ich habe noch zumindest ein Interview auch ausgemacht. Ich hoffe mal, das kriegen wir in den nächsten Wochen untergebracht. Da wird es dann auch nochmal um Open Cloud Mesh gehen, also das Protokoll, mit dem zum Beispiel OnCloud, Open Cloud, Nextcloud untereinander kommunizieren. Das soll jetzt ein IETF-Standard werden, ist gerade eingereicht und das nochmal ein bisschen zu beleuchten. Das hatten wir leider auf der Konferenz nicht mehr geschafft, aber wir haben zumindest mal grob ausgemacht, dass wir da uns nochmal zusammensetzen und das werde ich jetzt nochmal forcieren. Also das gibt alleine eine ganze Radio-Tux-Sendung, glaube ich.
Cool.
Ja, also wir haben Themen. Wie gesagt, sorry, ich war ein bisschen unmotiviert, aber sollte wieder bald hoffentlich eine neue Radio-Tux-Sendung geben. Okidoki, dann sind wir durch und ja, dann bleibt mir nur noch, wie immer, euch eine frohe Zeit zu wünschen. Passt auf euch auf, habt Spaß
am Gerät.
Genau, wenigstens diesmal klappt es. Das müsst ihr auch noch üben. wenn ihr ohne mich podcastet, dass das klappt. Aber genau, freue mich, dass das so alles funktioniert. Und ich bin auch, ich finde es auch schön, wenn ich einfach Binärgewitter selber hören darf und nicht dabei bin. Das ist auch ganz, ganz spannend. Wobei ich dann immer dieses Bedürfnis,
ich will da was dazu sagen,
da rein zu quatschen. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.